Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, ein Laber-Podcast, aber mit Wissenschaft und Florian Freistetter. Hallo Florian.
Und Holger Klein, hallo.
Wo fangen wir an? Sonnenfinsternis.
Ja, fangen wir an mit Sonnenfinsternis.
Astronomische Ereignisse.
Ja, das mega astronomische Ereignis, wo alle durchgedreht sind.
Wieder einmal. Die also ohne Sonnenfinsternisbrille.
Ja, also das habe ich tatsächlich das letzte Mal so erlebt, damals als es eine totale Finsternis hier in Österreich oder in einem Teil von Österreich zu sehen gab, 1999. Mhm. Da gab es so eine Hysterie und dazwischen waren ja jede Menge andere partielle Sonnenfinsternisse. Warum gerade diese so die Leute zum Durchdrehen gebracht hat, hat sich mir nicht erschlossen, weil ich bin Astronom, ich darf das sagen. Eine partielle Sonnenfinsternis, wie sie hier in
das
Deutschland,
ist ja
in Österreich,
trivial.
Das
sieht
man. Es ist nicht trivial, aber es ist halt kein Spektakel. Also man sieht eigentlich nichts. Also ja, natürlich, du siehst, wie das sich die Sonne halt, in dem Fall, wo sie jetzt über 90 Grad bedeckt war vom Mond. Ja, das sieht man schon, das merkt man auch, dass es ein bisschen dunkler wird. Aber das war ja noch dazu bei Sonnenuntergang, da wird es sowieso dunkler. Also ja, nicht mal
das,
der Effekt kommt großartig raus.
Das fand ich besonders irritierend. Das ist so, da ist sie, durch Brille guck. Also ich hatte einen super Platz zum Gucken, also freie, total freie Sicht. Und es wurde ein bisschen dunkler und irgendwann hörte diese Sonnenfinsternis so langsam auf und es wurde aber nicht heller.
Ja. Also es ist wirklich partielle Sonnenfinsternis ist schon, ich sage jetzt nicht, dass es was bescheuert ist. Ja, natürlich ist das cool zum Ansehen und zum drüber nachdenken, was da passiert, wie die Himmelskörper sich bewegen und so. Aber das Ereignis selbst hat dieses Spektakel, das ich da ja auch miterlebt habe, nicht gerechtfertigt. Also ich meine Frau, wir sind nirgendwo hingefahren, nach Spanien oder anderswohin. Wir waren zu Hause und haben uns dann, ich weiß nicht, was wir den Tag getrieben haben, irgendwie, wir sind dann abends rumgesessen und es war anstrengend der Tag und dachte, sollen wir jetzt noch irgendwo hingehen? Dann habe ich gedacht, okay, gut, gehen wir halt, es gibt hier bei uns in der Nähe so eine kleine Aussichtswarte, Theresienwarte, weil wir haben ja das Problem, wir wohnen südlich von Wien und da ist nicht nur, wenn du halt dann Richtung Westen schaust, sehr viel Häuser und alles im Weg, sondern auch der Wiener Wald. Das heißt, du siehst sowieso nichts von der untergehenden Sonne. Das heißt, du musst irgendwo hoch raufgehen. Und wir haben gedacht, die Theresienwarte, da kann man von uns aus zu Fuß und eine Dreiviertelstunde hingehen. Gehen wir da mal hin, gucken mal. Und glaubst, das war absurd. Das ist so ein Holzbau, also so eine klassische Aussichtswarte im Wald. Ja, das kennt man, so ein Ding. Und man hat schon beim Hingehen gesehen, okay, da ist jede Menge Remi-Demi dort oben und da gehen auch viele Leute hin. Und
so Mount Everest-mäßig.
Wir haben dann geguckt, wir sind dann einmal bis nach oben gegangen, um zu gucken, aber unten steht maximal 60 Personen. Also das war das Dreifache, war da auch drauf auf der Plattform. Und das richtig, die Leute mit Hunden, mit Kindern, mit Kinderwegen. Und das hat geschwankt und gewackelt, das Ding. Und gesagt, nee, wer geht da wieder runter, das lohnt sich nicht. Dann haben wir uns dann irgendwie am Wanderweg nach unten entlang, so am Waldrand. Da war einmal so eine Schneise, da hat man auf die Sonne gucken können ein bisschen. Haben wir uns da einfach neben den Weg gesetzt am Rand, haben eine Flasche Champagner ausgepackt, die wir aus anderen Gründen mitgehabt haben, nicht um die Sonnenfinsternis zu feiern, wir hatten was anderes zu feiern und haben uns da halt irgendwie den Shampoos gegönnt und ja, auch da, dann hast du immer gesehen, sind immer mehr Leute raufgeströmt den Berg und wieder zurückgeströmt, weil die ja auch festgestellt haben, dass das kein optimaler Beobachtungspunkt ist. Aber erstaunlicherweise sind sehr viel weniger Leute zurückgeströmt als hingeströmt. Also es haben sie da offensichtlich immer noch viele auf diese Plattform raufgequetscht und viele sind dann auch angelockt von uns, da bei uns stehen geblieben. Ich habe dann noch Sonnenfinsternisbrillen verteilt, weil ich meine, ich habe die Dinger immer in der Schublade, die kosten ja normalerweise nichts und sind immer leicht zu bekommen, wenn nicht gerade ein Tag vor irgendeinem medial gehypten Ereignis ist. Man kann jederzeit sich diese Dinger im Zederpack für ein paar Euro bestellen. Das ist überhaupt kein großer Aufwand und dann hat man die rumliegen in der Schublade und kann sie verwenden. Und ja, ich habe dann ein paar Leuten mich hier gegeben und dann, wie gesagt, wir haben die Sonne gesehen, wir haben gerade so gesehen, wie die ein bisschen der Mond die Sonne ein bisschen anknabbert und dann war sie hinter Bäumen verschwunden und dann haben wir uns halt damit die Zeit vertrieben, den Leuten zuzuschauen, die da hin und weg strömen. Also ja, das war, sowas habe ich noch nie erlebt, so ein Hype und ich weiß auch nicht, ich würde gern wissen, ich hätte die gern alle interviewt. Mhm. Ich hätte gern wissen wollen, ob die jetzt zufrieden waren damit oder nicht. Oder ob die enttäuscht waren. Oder ob sie sich was anderes versprochen haben.
Ja, ich hatte großes Glück. Ich war in Köln am Rhein, auf dem Campingplatz, direkt am Rhein, direkt am Wasser. Und hatte freie Sicht nach Westen, den Rhein runter. Oder war es den Rhein hoch? Nee, runter. Saß dann da mit meiner Sonnenfinsternisbrille, neben mir ein Typ mit so einem Schweißer, was ist so eine Schweißermaske, so ein Stahlding irgendwie. Und strömten dann irgendwie auch alle, also der Rhein hat ja Niedrigwasser, das heißt, der Strand war sehr groß, sehr breit, strömten dann sehr viele Leute auch so hin und die Hälfte hatte keine Brillen dabei. Und mit bloßem Auge hast du vergleichsweise wenig gemerkt davon. Also es ist halt früher dunkel geworden, so ungefähr kann man sagen.
Also, ja, also
auch so eine ungewöhnliche Art der Dunkelheit vielleicht noch.
Ja.
Aber so richtig glücklich sahen die alle nicht aus.
Ja, das ist auch das Problem der partiellen Finsternisse. Die Sonne ist halt so hell, dass selbst wenn die da zur Hälfte bedeckt ist, merkst du nichts davon. Du siehst das nicht. Gerade da muss das wirklich schon bei über 90% sein oder sowas, dass du halt das wirklich siehst ohne Sonnenfinsternisbrille, dass du was merkst davon. Ansonsten merkst du schlicht und einfach nichts. Also es gab einige partielle Finsternisse, so mit 50%, 60%. Ja, wenn man nicht weiß, dass was passiert, dann geht das vollkommen unbemerkt dran vorbei.
Ja, da ist jede Wolke wirkmächtiger, ja. Und die einzigen, die wirklich happy waren, also ich saß dann da gibt es dann so einen Fahrradweg den Rhein entlang mit so Bänken, hab dann da gesessen und geguckt. Und die Leute, die wirklich glücklich und fasziniert waren, waren die, die keine Brillen hatten, denen ich immer mal wieder meine Brille geliehen habe. Also kamen dann immer wieder welche vorbei. Und ist schon? Hab ich gesagt, ja, hier, guck mal durch. Boah! Also das war irgendwie ganz witzig. Also die nicht hysterisch waren, waren am Ende, glaube ich, die glücklichsten.
Ja, ich habe da Bilder gesehen aus München im Olympiapark. Das war ja, keine Ahnung, das war absurd alles, was da abgegangen ist. Und wer jetzt das hier hört und jetzt trotzdem massives FOMO hat oder hatte, weil trotz des medialen Hypes dann nicht die Möglichkeit bestand, das Ding zu beobachten oder Wolkenwand oder sowas, die Dinger gibt's oft. Ihr müsst euch gar keinen Stress machen, auch wenn es immer heißt, irgendwie einzigartiges Ereignis, tralala. Nee, ist kein einzigartiges Ereignis.
Nächste Mal Ägypten, ne?
Ja, ne, kommen noch mehr. Also ihr könnt zum Beispiel am Freitag, je nachdem wann Holger das veröffentlicht, entweder Freitag oder es war schon, aber Freitag, 28. August, da ist Vollmond erstens, immer schön, Vollmondnächte im Sommer, immer schön. Aber wer die Vollmondnächte im Sommer ausdehnt und noch wartet, bis die Vollmondnacht sich dem Ende zuneigt, also am Morgen, in der Morgendämmerung, kann eine partielle Mondfinsternis beobachten. Das, oder wie die Medien schreiben, ein spektakulärer Blutmond.
Das ist es, ne? Daran erkennt man es, weil ich denke immer so, partielle Mondfinsternis haben wir auch eigentlich ständig, weil die scheiß Erde immer im Weg ist.
Nee, die Erde ist nicht so auf dem Weg. Also das, was du halt siehst, was du jetzt vielleicht meinst, sowas wie Halbmond oder sowas, das ist keine partielle Mondfinsternis, sondern es ist einfach nur die Tatsache, dass du halt, je nachdem wie die Dinger gerade stehen, einen unterschiedlichen Blickwinkel auf die beleuchtete Hälfte des Mondes hast. Weil es ist immer eine Hälfte vom Mond beleuchtet. Wir sehen halt nur mal mehr und weniger davon.
Ja, das sowieso, dass wir immer nur die eine Seite des Mondes sehen, das irritiert mich seit Jahrzehnten.
Tja, aber es ist so. Und bei einer Mondfinsternis ist es tatsächlich so, dass eben die Erde zwischen Sonne und Mond steht und einen Schatten wirft, aber halt nicht komplett, weil ein bisschen was von dem Licht noch durch die Atmosphäre der Erde durchgeht und hin zum Mond gestreut wird. Drum ist der Mond halt nicht komplett weg.
Aber ist nicht Halbmond auch Erdschatten?
Nein, das ist kein Schatten. Das ist einfach nur der Mond,
okay, das
der beleuchtet wird.
Okay.
Der Mond ist eine Kugel, da können wir uns auf einigen. Und die Sonne beleuchtet den Mond. Und so wie bei uns auf einer Hälfte der Erde Tag ist und auf der anderen Hälfte Nacht, ist auch auf dem Mond eine Hälfte hell und Tag und eine Hälfte dunkel und Nacht. Und wir sehen halt, je nachdem, wie die Stellung gerade ist, sehen wir halt mal die komplette beleuchtete Hälfte, das ist Vollmond, oder wir sehen die komplett unbeleuchtete Hälfte, dann ist Neumond oder irgendwas dazwischen. Dann haben wir die anderen Mondphasen.
Ich werde in 2 Wochen 57 Jahre alt und ich habe das nicht gewusst.
Ja,
ich habe wirklich gedacht, das ist halt so der Erdschatten, der da so den Mond so halb abdeckt. Okay.
Nee, das ist der Erdschatten,
das heißt,
der
macht eben dieses... Das heißt, wir stehen schräg zum Mond sozusagen. Also so, schräg zur beleuchteten Seite des Mondes. So muss
man. Mach eine Wikipedia-Seite auf Mondphasen, da kannst du das gut nachvollziehen. Da gibt es vermutlich eine gute Grafik. Behaupte ich jetzt mal, ohne es zu wissen, aber ich gehe davon aus, dass da eine gute Grafik ist. Aber das ist ja das Besondere. Wenn die Erde einen Schatten wirft, dann ist der Schatten eben nicht komplett, weil ein bisschen Licht halt dann noch durch die Erdatmosphäre durchgefiltert wird. Eben der rote Teil, der kommt noch durch und der macht dann eben den Mond rot. Drum ist eben die Mondfinsternis daran zu erkennen, dass sie eben nicht komplett finster ist. Es ist nicht so wie bei der Sonnenfinsternis, wo die Sonne halt dann wirklich komplett verschwindet hinterm Mond, sondern der Mond wird dann eben so rötlich, dunkelrötlich angeleuchtet und ja, Kann man Blutmond sagen, wenn man es unbedingt will, aber man sollte es nicht machen.
Muss man dann aber auch in Fraktur schreiben, damit es irgendwie dramatisch genug aussieht.
Also das wäre schon das nächste spektakuläre, einzigartige Ereignis, das ihr beobachten könnt. Und natürlich, was du gerade gesagt hast, es gibt auch nächstes Jahr wieder eine totale Sonnenfinsternis. Spanien steigt da gerade gut aus, finsternismäßig. Die kriegen wieder eine Totalität, diesmal im Süden, bei Gibraltar rum. Und das Beste zum Beobachten wäre, wenn man nach Ägypten fährt, nämlich Luxor, was ja durchaus auch ein touristischer Ort ist, da kriegst du 6,5 Minuten Finsternis. Das ist viel. Das ist die längste Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts.
Oh, wow.
Zumindest, also die längste von dem, wo der Schatten nicht irgendwo ausschließlich am Meer ist.
Und wahrscheinlich auch die teuersten Hotels des 21. Jahrhunderts.
Ja, du kannst jetzt schon gucken, da kriegst du, da werden Preise, die jetzt gerade aufgerufen werden, sind fünfstellig.
Wow.
Also nicht überall wahrscheinlich, aber gerade so in Luxor, also da kannst du dir Hotelzimmer für 20.000 oder sowas buchen.
Sag mal, wo du spektakuläres Ereignis sagst, gibt es eigentlich keinen Weltuntergang mehr?
Ja, doch, aber ich glaube, die Realität hat mittlerweile so viel Ähnlichkeit mit diversen Weltuntergangsvorhersagen, dass das ein bisschen den Witz verloren hat. Aber ja, natürlich, die üblichen Verdächtigen erzählen trotzdem immer wieder was vom Weltuntergang.
Aber so die große Nummer wie damals dieser Unsinn mit dem Maya-Kalender, sowas haben wir gar nicht irgendwie unterwegs.
Nee, oder? Das war halt auch wieder so. Ich habe das auch probiert zu analysieren damals. Das war halt auch so sich selbst aufschaukelndes mediales Ereignis, wo halt dann das hat sich jetzt rein thematisch nicht großartig von den Weltuntergangsquatsch davor unterschieden, aber irgendwie ist diese ganze Maya-Geschichte dann so in den Medien angekommen, dass es halt wirklich, ARD und ZDF haben berichtet, da gab es eine Sondersendung am Abend, eine große Show am Abend, also das ist
wirklich unfassbar.
Aber weil du sagst, warte mal, ich muss kurz meinen Kalender aufmachen, es gibt einen Weltuntergang, warte mal, wo ist der denn, habe ich extra eingetragen in meinem Kalender. Hier, 13. November 26 ist Weltuntergang. Okay. Und zwar wissenschaftlich vorhergesagter Weltuntergang.
Von wem? Avi Loeb?
Nein. Ich muss jetzt ganz kurz einmal hier, das habe ich jetzt nicht vorbereitet.
Wann war das für die Shownotes, der 13.?
Das ist der 13. November 2026. Und vorhergesagt wurde das Ganze von einem Herrn Heinz von Förster.
Den kennen wir doch.
Kennen wir den?
Heinz von Förster, warte mal.
Ein Kybernetiker und Mathematiker.
Ja.
Österreicher, ist aber ausgewandert und 1911 geboren und hat 1960 einen wissenschaftlichen Fachartikel geschrieben, immerhin in Science erschienen, also einer der bekanntesten wissenschaftlichen Zeiten. Und dieser Fachartikel trägt den Titel Doomsday Friday 13th November AD 2026. Und hat darin im Wesentlichen, das ist eine wissenschaftliche Arbeit mit so ein bisschen Augenzwinkern. Also sie haben sich überlegt, wie man das Bevölkerungswachstum modellieren kann. Das war eigentlich der Zweck der Arbeit, den Förster da mit seinen Studierenden geschrieben hat. Und sie wollten probieren, wie man das Bevölkerungswachstum modellieren kann und haben dann, ich lasse die Details jetzt aus, es ist mathematisch, aber sind zu dem Schluss gekommen, dass eben, wenn man dieses Modell so nimmt, am 13. November 26 die menschliche Population unendlich groß sein wird, was zwangsläufig
einen Weltuntergang wird. Ja, natürlich, muss ja. Also, und dann würde die Erde zu einem schwarzen Loch werden wegen der ganzen Masse?
Naja, ich glaube, es gibt vorher schon Probleme. Also, aber im Wesentlichen war es nicht ernst gemeint, sondern es ging halt darum, das Problem der mathematischen Beschreibung des Bevölkerungswachstums eben zu illustrieren. Und dass man halt, dass nicht alle Modelle quasi beliebig weit fortgeschrieben werden können und so weiter und so fort. Also, und diesen Weltuntergang haben sie halt dann in den Titel geschrieben, weil sie auch sich damals schon gedacht haben, ja, dann lesen die Leute das. Also das war jetzt in dem Fall kein Weltuntergangstrottel, sondern tatsächlich, es war ernsthafte Wissenschaft. Aber ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren irgendwo aufgearbeitet für irgendwas. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja bald. Doch dazu ein Freitag der 13. Ich meine, was will man mehr? Freitag der 13. November.
Also ich überlege die ganze Zeit, woher ich Heinz von Förster kenne.
Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ihn oder es gab ihn.
Ja, ne?
Und ja, das, er hat das gemacht. Noch ein paar Sonnenfinsternis-Daten. Also, wie gesagt, ihr könnt euch hier 27, wenn ihr reich seid, dann bucht euch ein 20.000-Euro-Zimmer in Luxor. Oder ihr geht auch anderswo, Nordafrika, da kann man auch überall hinfahren. Und wie gesagt, wir haben es dann hier bei uns wieder partiell. Allerdings nicht so schön partiell. Ich glaube, diesmal sind wir nur so 30%, ich glaube in der Schweiz kriegt man 60% Bedeckung, in Wien 50% und so. Berlin hast du 34% Bedeckung. Dann geht es aber weiter, denn du bist jetzt, wir haben 27, du kannst auch im Januar 28 was beobachten. Da gibt es eine ringförmige Sonnenfinsternis in Südamerika. Aber bei uns ist sie dann auch wieder partiell. Also bei uns, da ist wieder Spanien, Portugal, da kriegst du sie partiell. Und dann hast du noch eine Sonnenfinsternis am 1. Juni 2030. Die könnte vielleicht interessant sein. Die ist noch lang genug weg, dass man das schön planen kann. Ich weiß nicht, wie lange im Voraus man ein Hotelzimmer buchen kann, aber da sind die Preise jetzt vielleicht noch günstig. 1. Juni 2030, da gibt es eine ringförmige Sonnenfinsternis. Also ja, wo der Mond die Sonne nicht komplett bedecken kann, sondern so in der Mitte ist und ein Ring noch rundherum leuchtet, schaut auch cool aus, hat nicht die ganze Dramatik einer totalen Finsternis, aber ist auch schön. Und die tatsächlich kannst du in fast ganz Griechenland ringförmig sehen. Das heißt, da kannst du dann, ist auch schön, gut, diese bisschen früh morgens, aber okay, im Sommer geht es ja früh auf, die Sonne. Aber Griechenland, da kann man schön im Juli nicht, Urlaub machen, genau, da kann man hinfahren. Türkei, glaube ich, auch Istanbul, so die Ecke,
da geht es auch noch. Ein bisschen heiß, ne, im Sommer, aber ja.
Ja. Aber wie gesagt, es gibt, geht in die Wikipedia, da gibt es eine Liste der Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr jetzt irgendwie was verpasst habt, solltet ihr diese partielle Finsternis gerade nicht gesehen haben. Also da gibt es noch mehr Möglichkeiten.
Ich habe eine kurze Nachricht zu einer Covid-Studie. Es gab 2024 eine Covid-19-Studie, die hieß Excess Mortality Across Countries in the Western World. Mhm. In der Studie kommen sie zum Ergebnis, dass die Übersterblichkeit in manchen Regionen der Erde, the Western World, in den Jahren nach dem Corona-Pandemie-Höhepunkt anormal hoch geblieben sei. Die Schwurbler haben daraus gemacht, Impfen nützt nichts, was Quatsch ist, was normale Menschen auch wissen. Trotzdem, diese Studie ziehen sie immer wieder aus dem Hut. Und genau diese Studie, Excess Mortality Across Countries in the Western World since the COVID-19 Pandemic, ist gerade zurückgezogen worden mit der Begründung, es fehlt an wissenschaftlicher Strenge. Sie würde Fehlinformationen enthalten, weil nämlich die ForscherInnen ihre Daten selektiv ausgewertet hätten, also Rosinenpickerei betrieben hätten. Mhm. Das allerdings nicht absichtlich. Also die hatten keine Täuschungsabsicht, sondern die haben einfach schlecht gearbeitet.
Ja, kommt auch vor.
Das heißt, keine Studie belegt, dass Impfungen nichts nutzen. Jedenfalls keine seriöse Studie. Also gibt ja auch genug Studien, die Dinge belegen, die unseriös sind. Muss man nur mal zur Homöopathie gucken oder sowas.
Entweder ich habe es gerade überhört oder du hast es nicht gesagt. Wer hat das zurückgezogen? Haben die selbst gesagt, wir nehmen das wieder weg oder kam das von außen?
Nee, das kam von außen. Warte mal. BMJ Journals, Journal was alerted to concerns about qualities, kam von außen und das Journal hat es dann zurückgezogen.
Okay, das passt nämlich sehr gut als Überleitung zu einem anderen Thema, nämlich wie geht man mit Unsicherheiten in der Wissenschaft um und wie schafft man Vertrauen in die Wissenschaft? Weil das kann ja jetzt wieder auch aus anderer Sicht, jetzt vielleicht nicht von den Schwurblern, die das gerne verwenden wollten, um ihre Schwurbelei zu belegen, aber von anderen, die sagen, die Wissenschaft weiß ja auch nicht, was sie tut. Die
Wissenschaft weiß ja auch nicht alles.
Dann zieht sie es zurück und so weiter. Ja. Also das ist durchaus ein Problem. Obwohl es jetzt eigentlich nicht ungewöhnlich ist, oder sagen wir mal nicht ungewöhnlich, aber es kommt durchaus vor im wissenschaftlichen Arbeitsprozess, dass Arbeiten wieder zurückgezogen werden.
Aber das ist ja kein Problem. Problem ist ja eigentlich nur ein mangelndes Verständnis der Allgemeinheit von dem, was Wissenschaft ist.
Genau, und darum geht's. Es gibt ja immer diese Eurobarometer-Umfragen, über die haben wir auch schon gesprochen, wo Österreich meistens nicht so gut abschneidet. Und in der letzten, die 2024, glaube ich, erhoben und 2025 veröffentlicht wurde, wenn ich die Daten richtig im Kopf habe, ging es unter anderem um die Frage, ist Ehrlichkeit eine typische Eigenschaft von Forschenden? Und da ist Österreich, glaube ich, vorletzter, ich glaube Zypern. Nur Zypern sind noch mehr davon überzeugt, dass Ehrlichkeit keine Eigenschaft von Forschenden ist. Also in Österreich denkt nur die Hälfte, Ehrlichkeit ist eine Eigenschaft von Forschenden. In Zypern sind es weniger, aber Deutschland ist nicht so viel besser. Also ihr müsst euch da nicht irgendwie
vortun. Bei sowas sind wir ganz weit vorne, da bin ich mir sehr sicher, ja.
Die Frage ist jetzt, wenn die Bevölkerung und ja, die anderen Länder sind jetzt, ich glaube Schweden, Dänemark und so sind ziemlich weit oben, was das angeht, aber prinzipiell ist das eine Frage, die man sich stellen kann. Wie schafft man es, die Bevölkerung davon zu überzeugen oder wie kann man das Vertrauen in die Wissenschaft der Bevölkerung erhöhen? Ja, wie funktioniert das? Und dazu gab es eine Studie.
Ich wollte mal ein Buch darüber schreiben, erinnerst du dich?
Ja, genau. Hättest du das mal gemacht.
Hätte ich das mal
du gemacht. Du bist schuld dran an der Schwurbelei. Nein, aber es gibt eine Studie. Eine Studie von Leuten der Uni Klagenfurt und von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die haben sich genau das angesehen und haben dazu 24 diverse Studien, das ist quasi eine Meta-Studie, die die gemacht haben, und haben sich andere Studien angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Umgang mit Unsicherheit extrem wichtig ist. Und da kannst du ja sagen, könntest du ja zwei Ansätze machen. Könntest einerseits sagen, okay, wir schauen, dass wir so die, wenn man will, die schmuddeligen Ecken ein bisschen vor der Bevölkerung verbergen. Wir reden jetzt nicht so viel über unsere Fehler, über das, was die Wissenschaft falsch macht, weil das erzeugt ja wenig Vertrauen, wenn die Öffentlichkeit sieht, wie es da oft zugeht in der Wissenschaft.
Genau, wir legen also den Herausgebern von Predatory Journals öffentlich Hodenpressen an.
Zum Beispiel, also die Frage ist, einerseits sollte Wissenschaft selbstbewusster auftreten und die Zweifel weniger thematisieren, oder der andere, soll man die Unsicherheit offenlegen, transparent machen, und was funktioniert am besten? Und ja, man kann sich's denken in dem Fall.
Ist sie nicht längst transparent? Also
ja und nein, es kommt darauf an. Im Prinzip ja, aber jetzt dann auch in der wissenschaftlichen Kommunikation, in der Wissenschaftskommunikation, im Wissenschaftsjournalismus, da vielleicht nicht so sehr.
Da ist immer nur eine neue Studie hat jetzt ergeben, dass, aber ja.
Da wird
ja,
die Erfolgsgeschichte erzählt, aber nicht der Prozess, der vielleicht dann doch diverse Rückschläge gehabt hat.
Oder wenigstens und so immer ein mehr oder weniger standardisierter Nachsatz. Ne? So, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Apotheker. Sowas könnte man ja eigentlich auch in den Wissenschaftsjournalismus einführen, dass man sagt, Obacht, Wissenschaft ist ein Prozess.
Ja, ne? Gut, das weiß ich also, jetzt nicht, ob so ein Warnhinweis dann nötig ist, aber im
Warnhinweis
Fall,
Wissenschaft.
Diese Meta-Studie hat ergeben, dass, wenn man die Unsicherheiten thematisiert, sich das als positiv für die Wahrnehmung der Wissenschaft herausstellt und das Herunterspielen von Unsicherheiten Misstrauen erzeugt.
Klar.
Das heißt, sie sagen, ja, man hat dann zwar auch den Nebeneffekt, dass man quasi die Fehlbarkeit der Wissenschaft, dass die ein bisschen überschätzt wird, aber prinzipiell sagen die, man sollte das transparent machen. Ich zitiere einen Forschenden, der das gemacht hat, ich weiß gar nicht, wer das war, da steht, Menschen erwarten von der Wissenschaft keine absolute Gewissheit. Sie erwarten vielmehr, dass Forschende transparent mit den Grenzen ihres Wissens umgehen. Und auf dieser Transparenz beruht die Glaubwürdigkeit. Aber sie sagen auch, man muss schon auch differenzieren. Ja? Bei Fragen, wenn es jetzt wirklich um die Medizin geht, ja, weil das ist ja was, wenn ich irgendwie eine Tablette nehme oder in der Behandlung habe, dann muss ich Unsicherheiten und die Auswirkungen ganz genau erklären. Da ist es sehr viel wichtiger, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas bei dem astronomischen Ergebnis jetzt drüber diskutieren muss, war, ob das jetzt die richtige Filterwahl war, die sie getroffen haben, oder ob die Nachbearbeitung doch mit der einen statt mit der anderen Software gemacht ist. Da ist es jetzt vielleicht nicht ganz so relevant, aber wenn es die unmittelbare Lebensrealität betrifft der Menschen, da muss man die Unsicherheiten sehr, sehr gut transparent machen. Weil, noch ein Zitat, wenn man wissenschaftliche Unsicherheiten nicht selbst erklärt, überlässt man ihre Deutung denjenigen, die sie strategisch ausnutzen wollen.
There you go. Das ist exakt mein Buch plus Journalismus, weil das, was du gerade über Wissenschaft sagst, gilt genauso für Journalismus. Journalismus ist ja auch eine Methode. Die ist relativ gut standardisiert, diese Methode. Und ja, es ist im Grunde, ja, es funktioniert genau. Ich hätte dieses Buch schreiben sollen. Verdammte Axt, ja,
dann meld dich bei Christian Schuster von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die ist eh bei dir in der Nähe, und dann könnt ihr das gemeinsam vielleicht nochmal angehen.
Genau. Aber ja, das ist völlig klar, dass das so funktioniert. Und das Problem, also das ein großes Problem der Wissenschaftskommunikation, finde ich, ist, also ich habe das gesehen vor allen Dingen in den Pestjahren, als Christian Drosten, der SARS-CoV-2-Forscher hier aus Berlin, ja regelmäßig in einem Podcast aufgetreten ist und alles minutiös erklärt hat, was da gerade geforscht wird, wie Stand der Forschung ist und sowas. Aber was er nicht geschafft hat, ist ja diesen Warnhinweis, den ich eben mir aus dem Hintern gezogen habe, diesen Warnhinweis auf eine solche Weise mitzuliefern, dass die Schwurbler nicht auf die Idee kommen, klar, ne, also du hast immer 10% Arschgesichter, hast du immer, die taktisches Missverstehen zu ihrem Geschäft gemacht haben und so. Aber sehr, sehr viele Leute sind halt ans Schwurbeln geraten, weil sie nicht verstanden haben, dass Drosten heute was anderes erzählt, als er vor 6 Wochen erzählt hat. Und warum er das tut und was dazu geführt hat, das, finde ich, haben die nicht genau genug herausgearbeitet. Und vor allen Dingen nicht kontinuierlich genug herausgearbeitet.
Ja, ich meine, es war in dem Fall war es eine außergewöhnliche Situation, absolut, weil du wirklich von einem Moment auf den anderen die Bevölkerung mit wissenschaftlichen Konzepten konfrontiert hast oder konfrontieren musstest, die normalerweise überhaupt keine Rolle spielen. Also der Unterschied zwischen Fachartikel und Preprint und sowas, das ist innerhalb der Wissenschaft relevant, aber für 90% der Menschen ist das komplett egal. Aber in der Pandemie ist es plötzlich sehr, sehr relevant geworden, ob ich jetzt irgendwie eine wissenschaftliche Erkenntnis aus einem peer-reviewten Fachartikel habe oder aus einem Preprint, da muss ich ganz anders umgehen damit. Und das war halt plötzlich relevant und das, ja, kann man vielleicht der Bevölkerung ein bisschen verzeihen, dass sie das nicht von heute auf morgen gelernt hat. Aber ja, man hätte es in den Jahren der Pandemie vielleicht auch irgendwann mal mitbekommen können, wenn es denn auch, wie du gerade gesagt hast, vernünftig kommuniziert worden wäre.
Naja, und vor allen Dingen, du musst es von Anfang an vernünftig kommunizieren, denn wenn du einmal auf die schiefe Bahn geraten bist und denkst, der redet, der widerspricht sich ja ständig. Dem kann man ja gar nichts glauben, dann bist du im Grunde schon verloren und bist dann sehr schwer zurückzuholen, weil dann sieht für dich die Erklärung dessen, warum er sich vermeintlich widerspricht, so aus, als als würdest du dazugehören zu dieser Verschwörung. Ja, ist alles Verschwörung. Jetzt, wo ihr erwischt worden seid, da denkt ihr euch aus, was da der Fehler sein könnte oder so. Ja. So,
wenn du hier gerade volle Transparenz Störgeräusche hörst, ich kämpfe gerade mit einem Insekt hier in meinem Büro und ich weiß nicht, ob es
ist so oder groß, dass es Störgeräusche erzeugt.
Nein. Aber ich weiß nicht, ob es eine Biene oder eine Wespe ist. Gegen die eine bin ich allergisch, gegen die andere nicht. Drum muss ich die ein bisschen im Blick behalten und ab und zu mich ausweichen.
Was hatten wir denn gerade? Wir hatten doch gerade Schwurbler. Da gibt es auch was Schönes Neues. Und zwar, also wir wissen ja, ne, wer, also, sie nennen es Menschen mit starker Verschwörungsneigung. Den kannst du eigentlich, ich sag ja immer, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist irgendwann auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Das heißt, diese Leute, du kannst sie mit widersprüchlichen Informationen füttern, die glauben beides. So. Jetzt gibt es eine frische Studie von der Uni Freiburg, Bristol und Potsdam. Die haben ein probabilistisches Maß sich ausgedacht. Bisher sind Studien immer nur hingegangen und haben Ja-Nein-Zustimmungen gemacht. Ne? Sind wir auf dem Mond gelandet, ja oder nein? Haben 8 alte Studien und ein neues Experiment gemacht und haben Zustimmung als subjektive Wahrscheinlichkeit interpretiert. Das heißt, 2 sich ausschließende Erklärungen durften zusammen maximal 100% ergeben. Ja? Das heißt, wir sind auf dem Mond gelandet oder wir sind nicht auf dem Mond gelandet, 50-50, 100%, so, dann bist du normal, sag ich mal. Wenn du aber 2 unwahrscheinliche Sachen präsentiert kriegst, die sich widersprechen und an beide gleich stark glaubst, mit 70% oder so, kommst du auf 140% und damit ist das widersprüchlich. So. Was sie gesehen haben ist, dass die niedrigste Verschwörungsneigung, also Menschen mit der niedrigsten Verschwörungsneigung, hatten nur ungefähr 3% Wahrscheinlichkeit für ein inkohärentes Urteil. Also über 100%. Wer die höchste Verschwörungsneigung hat, das haben sie über standardisierte Tests abgefragt übrigens vorher. Da gibt's, die Sozialwissenschaften haben so Testdatenbanken, wo du sowas rauskramen und abfragen kannst dann. Die Leute mit der höchsten Neigung zu Verschwörungstheorien hatten 91% Wahrscheinlichkeit für ein inkohärentes Urteil.
Ja, gut, überrascht mich jetzt nicht, das aber es ist gut, das mal gemessen zu kriegen.
Das haben sie rausgemessen, indem sie 16 fiktive Szenarien präsentiert haben. Ein Beispielszenario stand auch im Artikel. Also ein 8-jähriges Mädchen, die ist die Tochter eines EU-Parlamentariers, war 3 Tage verschwunden. Das liegt entweder daran, dass der Vater sie wegen Geldunterschlagung versteckt hat, oder es liegt daran, dass sie aus dem Zwangsarbeitsumfeld geflohen ist. So. Ja. Wer eine hohe Verschwörungsneigung hatte, hat beide Erklärungen über 100% bewertet. Also ja, das halte ich für wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, halb wahrscheinlich so. Und bei denen kam halt über 100% raus. Und bei normalen Menschen ist das nicht so passiert, also nicht in dieser Höhe. Und wenn sie... Ich wollte gerade plausible Erklärungen sagen, aber Verschwörungstheorien sind ja auch plausibel. Das ist immer so ein bisschen, also wenn sie realitätsbasierte Erklärungen, sagen wir mal so, hergenommen haben, zum Beispiel einen Unfall, gab es überhaupt keinen Zusammenhang. Jetzt vermuten Sie, dass Menschen die offiziellen Darstellungen grundsätzlich zweifelnd gegenüberstehen, also sie grundsätzlich anzweifeln, wie die veröffentlichte Meinung sozusagen ist, die sind anfälliger für diese inkohärenten über 100% Erklärungen sozusagen. Allerdings, zwei Caveats, erstens, sie haben keine Kausalität gesehen. Also sie können nicht sagen, wo fängt's an. Und sie haben nur fiktive Szenarien getestet. Das heißt, du kannst es nicht notwendigerweise auf Pandemien oder irgendwie sowas übertragen.
Ja, okay, da haben wir zu wenig echte Verschwörungstheorien.
Genau, da müssen wir uns noch ein paar ausdenken.
Ja, ich habe ein ähnliches Thema. Und zwar geht es um Klimaschutz und die Frage, warum macht die Politik nichts? Was ja durchaus eine relevante Frage ist. Die
der Kanzler beobachtet das.
Man kann sagen, das ist ja auch in Deutschland gerade gestellt, bei den Österreich auch. Wir haben es zumindest geschafft, jetzt ein Klimaschutzgesetz zu machen, das auf das Österreich, glaube ich, schon, keine Ahnung, 6 Jahre gewartet hat und wo wahrscheinlich noch länger gewartet hätten, wenn jetzt nicht durch die Hitzewellen und Dürren die Bauern sich aufgeregt hätten und Hilfe wollten. Mhm. Und das war ein großes Problem für unsere Regierungspartei, die ÖVP, die ja einerseits für die Bauern ist und andererseits aber auch für die Wirtschaft ist. Also die hat gerade Bauernbund und Wirtschaftsbund sind dabei sehr, sehr stark und wir haben ja sinnvollerweise auch Klima- und Landwirtschaftsministerium zusammengeschmissen. Und ja, jetzt hatten die das Problem, die Bauern wollten das, die Wirtschaft, die in Österreich extrem klimafeindlich ist, wenn man so will. Also ihr Chef zumindest, die Leute drunter nicht so sehr, aber der Chef, der hat auch irgendwie gesagt, der hat das die Klimaschützer als Klimahysteriker bezeichnet und so weiter.
Immer noch. Jetzt
vor kurzem, vor 3 Tagen oder sowas. Also sein, ja, Leute. Und das ist alles schlecht für die Wirtschaft und wir dürfen Klimaneutralität 2040 ist kompletter Quatsch, macht uns alle kaputt und so. Ja, also das musste die ÖVP irgendwie unter einen Hut bringen, weil einerseits wollte sie natürlich schon mit den anderen Regierungsparteien gemeinsam jetzt irgendwie hier den Bauern helfen. Andererseits konnte sie jetzt aber auch kein vernünftiges Klimaschutzgesetz machen, weil sonst die Wirtschaft sich aufregt. Na, und jetzt haben wir halt das, was wir so hatten, Klimaschutzgesetz, wo drin steht, was passieren soll, aber ohne Sanktionen und so weiter. Also du kannst dann dich nicht dran halten, weil es passiert ja nichts. So, also, aber das will ich gar keinen politischen Rant ablassen, sondern über Wissenschaft reden. Denn es hat sich jetzt tatsächlich angeschaut, ein Team von der Uni Cambridge, warum die Politik nichts macht und hat dazu Parlamentarierinnen und Parlamentarier gefragt, 100 Aktive der 3 größten Parteien in Großbritannien, und die wurden gefragt, wie groß sie die Akzeptanz von bestimmten Klimaschutzmaßnahmen einschätzen. Also sie haben die Politikerinnen und Politiker gefragt, wie glaubt ihr, denkt die Bevölkerung über diese Maßnahme? Findet ihr das gut oder findet ihr das blöd? Zum Beispiel in England ist ja, oder Großbritannien ist ja Isolierung von Häusern ein großes Thema, Dämmung, solche Maßnahmen. Und da haben zum Beispiel, wenn man jetzt alles die Zahlen durchmittelt und so weiter, haben die PolitikerInnen gesagt, ja, wir denken, dass das 18% der Bevölkerung ablehnt. In Wahrheit, wenn du die Bevölkerung selbst fragst, sind es 6%, die das ablehnt. Genauso bei Steuermodellen. Wenn du da irgendwie Steuermodelle einführst, wo die Produkte quasi nach ihren Umweltschäden klassifiziert werden.
Preissignale, würde ich sagen, ja.
Sagt die Politik, ja, das lehnen, 38-40% lehnen das ab. Mhm. Ja, fragt man die Bevölkerung, nee, lehnen nur 20% ab. Ja. Und so weiter. Also,
geht das über alle Items, also dass sie es um 50% überschätzen?
So genau habe ich das jetzt aus der Datenwissenschaft nicht rausgelesen, aber ich glaube, warte mal, ist die wissenschaftliche Arbeit, kann man tatsächlich lesen und sie ist auch frei verfügbar. Das heißt, dann verlinken wir in den Shownotes, dann könnt ihr euch da selbst ein Bild machen. Und sie haben natürlich auch geschaut, wie ist das nach Parteien aufgespaltet, dieses Problem, und haben gesagt, ja, das ist bei allen so. Natürlich gibt es Unterschiede, je nachdem. Also vor allem, weil auch unterschiedlich wenig Leute oder unterschiedlich viel teilgenommen haben. Also die Labour Party haben die Mehrheit gestellt, die Konservativen nur 16 Leute von den 100. Also das ist dann quasi nicht ganz repräsentativ, aber diese Neigung zur Fehleinschätzung, die war über alle Parteigrenzen hinweg da. Also das, egal, ob sie jetzt Gegner oder Befürworter sind von Klimaschutzmaßnahmen, sie haben immer den öffentlichen Widerstand überschätzt. Und das ist interessant und vor allem, Sie schreiben, es ist ein systematischer Pessimismus, der jetzt auch von der Weltsicht der Politikerinnen und Politiker gar nicht abhängt, sondern die überschätzen das systematisch, die überschätzen auch die Polarisierung der Bevölkerung zur Frage. Zum Beispiel jetzt irgendwie, ist es sinnvoll, dass wir jetzt wie Klimaneutralität erreichen? Auch da ist überschätzt, egal aus welcher Partei du bist, überschätzen die Politikerinnen und Politiker die Polarisierung in der Bevölkerung. Und das ist natürlich dann ein Grund, wie der wissenschaftliche Diskurs, wie die wissenschaftliche Realität, der politische Diskurs und die politische Realität ablaufen, wenn die Leute, die es entscheiden müssen, davon ausgehen, dass die Bevölkerung das alles blöd findet, obwohl es gar nicht so ist.
Das hast du ja in total vielen Bereichen. Ich erinnere mich dran, das kommt ja immer mal wieder, gibt es Studien zu Parkplätzen in Einkaufsstraßen.
Ja.
Wo sie dann auch immer wieder rausfinden, dass die Händler glauben, dass ihnen dann irgendwie, dass 80% der Kunden mit dem Auto kommen. Und wenn du dann mal nachmisst, stellt sich raus, es kommen gerade mal 13% der Kunden mit dem Auto oder irgendwie sowas.
Na gut.
Und diesen Effekt, mal gucken, ob ich die noch finde, die Studie. Der Effekt verstärkt sich dadurch, dass die Händler selber mit dem Auto fahren.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Die Händler, die mit dem Auto kommen, überschätzen, wie viele Kunden mit dem Auto kommen.
Das ist schon. Das hatten wir in Baden auch das Problem. Also war nicht mal so, dass die Stadtregierung Parkplätze weggetan hätte. Sie hat, glaube ich, nur irgendwie andere Parkzonen eingeführt, wo du dann irgendwie ein bisschen mehr zahlen musst oder sonst was. Und auch da gab es Riesentheater in der Stadtpolitik und der Kaufmann, der da am stärksten dagegen war, öffentlich wirksam, ja, dass da keine Kunden kommen mehr, wenn die nicht mehr vor dem Geschäft parken können. Ich kenne das Geschäft. Also das sind zwei Parkplätze und die sind die einzigen, die da parken, sind die Leute, die da arbeiten. Also, ja, auf jeden Fall, um jetzt diese Geschichte abzuschließen, die Hauptautorin dieser Studie sagt, das ist ein Phänomen, das sie Schweigespirale genannt hat oder das Schweigespirale genannt wird, weiß ich gar nicht, ob das ein Fachbegriff ist. Also es schweigt eine Gruppe von Menschen, wenn sie sich mit einer Meinung in der Minderheit wähnt, wodurch die Gegenposition gestärkt wird. Also die Leute, die eigentlich eh sagen, wir wollen gern was machen fürs Klima in der Politik, die glauben, sie sind in der Minderheit und darum sagen sie nichts. Und das muss man irgendwie durchbrechen. Dann wird auch was weitergehen in Sachen Klimaschutz.
Was mich bei solchen Arbeiten immer ein bisschen stört, ist, dass die alle nicht die NIMBYs einfaktorieren, also die Not-in-my-backyard-Leute. Weil was mir immer wieder auffällt, ist, dass, egal mit wem du sprichst, ja, nee, das ist voll wichtig, da sollte mal was gemacht werden, aber nicht bei mir. Das irgendwie als weiß ich nicht, Störvariable da noch rauszuziehen, das würde mich mal interessieren. Weil klar sind alle Leute für Artenschutz und sowas, aber wenn das bedeutet, dass sie nicht mehr mit dem Auto fahren sollen, dann sind sie ganz schnell dagegen.
Vielleicht haben die das auch gemacht, wie gesagt, ich habe das Paper selbst nicht gelesen, ich habe nur die Berichterstattung über das Paper gelesen. Aber die schlaue Hörerschaft kann das gerne korrigieren, mein Versäumnis, und sich das Paper anschauen. Es ist frei verfügbar und in den Shownotes verlinkt.
Bleiben wir bei der Psychologie. Der Dunning-Kruger-Effekt, den kennen wir, der ist schon 25 Jahre, fast 30 Jahre alt, heißt Dunning-Kruger-Effekt, weil die beiden Wissenschaftler, die den erfunden oder gefunden haben, Dunning und Kruger heißen, deren These ist oder die Aussage des Dunning-Kruger-Effekts: Leute mit geringer Kompetenz überschätzen sich am stärksten und Leute mit der höchsten Kompetenz unterschätzen sich tendenziell. So. Kennen wir alle, ne? Also wer jemals im Usenet diskutiert hat, kennt den Dunning-Kruger-Effekt. Es gibt eine neue Arbeit von der London School of Economics. Die haben herausgefunden, dass dieses Muster, das Dunning und Kruger gefunden haben, auf statistischen Trugbildern und Messfehlern basiert. Dann haben sie diese Verzerrungen bereinigt und haben gesehen, dass eher überdurchschnittlich kompetente Menschen sich am stärksten überschätzen und nicht die inkompetentesten.
Genau, das ist das Problem, ein bisschen mit Dunning-Kruger gab. Also
naja, gut, es ist Psychologie, das ist schon bekannt. Und die Psychologie steckt in der größten Replikationskrise seit der neolithischen Revolution, glaube ich.
Also, ja, ich habe jetzt, mein Stand des Wissens war, dass eben dieser Effekt prinzipiell existiert, aber nicht so stark ist, wie das Dunning und Kruger damals gesagt haben. Und das auch, also ich glaube, was tatsächlich kein statistisches Artefakt ist, sondern wirklich nachweisbar ist, ist, dass die meisten Menschen sich für besser als der Durchschnitt halten.
Ja, das kriegst du auch. Da gibt es auch immer wieder Umfragen bei Autofahrern. 81% der Autofahrer halten sich für gute oder überdurchschnittlich gute Autofahrer. Da habe ich mal einen Verkehrsforscher im Interview gehört, der sagte, naja, wenn das stimmen würde, müssten alle anderen, ja, also diese 19%, schon beim Rausfahren aus der Garage schwere Unfälle bauen. Ja.
Vielleicht machen die das und drum sehen wir sie nicht. Genau.
Also, Sie sagen, die Testergebnisse sagen nichts über die reale Kompetenz aus, weil da spielen Zufälle rein, da spielt die Tagesform rein, da spielt die Auswahl der Fragen natürlich auch rein, wie die Resultate ausfallen. Sie haben gesehen, dass extrem niedrige Ergebnisse tatsächlich oft Pech sind und die Selbsteinschätzung der Person dadurch überzogen wirkt. Genauso umgekehrt ist es bei den guten Ergebnissen, das sind oft Glücksfälle. Und wenn Sie diese Tests oft genug durchlaufen lassen, passiert das, was immer passiert, wenn man Tests oft genug durchlaufen lässt, die Regression zur Mitte.
Ja.
Es wird alles immer durchschnittlicher und dieses Dunning-Kruger, also das ursprüngliche Muster, das die beiden gesehen haben, verblasst. Also es verschwindet nicht, aber es verblasst. Aber manche schwachen Ergebnisse, schreiben sie, hängen tatsächlich mit mangelnder sogenannter Metakognition zusammen. Also das Denken über das eigene Denken. Personen können die eigene Inkompetenz nicht erkennen. Aber wie gesagt, es verblasst und erklärt dieses Muster nicht vollständig. Was ich ganz interessant fand, ist, dass sie auch eine Interpretation dazu geliefert haben und sagen, diese Selbstüberschätzung ist gar nicht so schlecht, weil das ist ein evolutionärer Vorteil. Denn sie gilt als Statussignal, das heißt, du wirst als kompetenter wahrgenommen. Problem ist, wenn sie dich als zu kompetent wahrnehmen, scheitert die ganze Gruppe, wenn sie dir folgt. Hitler, so ein Beispiel. Das Gegenteil von dieser Selbstüberschätzung ist die Verlustaversion. Also du vermeidest lieber Verluste, als einen Gewinn zu riskieren oder beziehungsweise auf einen Gewinn zu setzen. Und sie sagen, das Beste ist, was du haben kannst, eine Kombination aus Selbstüberschätzung und Verlustaversion. Oder, Zitat, große Töne spucken, aber nicht voll danach handeln. Das ist die beste Strategie, die du machen kannst, um allen was Gutes zu tun, weil sie auch sehen, dass bei besonders kompetenten Personen diese Balance zwischen Selbstüberschätzung und Verlustaversion derart gut austariert ist, dass die Selbstüberschätzung so gut wie nicht schadet. Mhm. Und halt die Gruppe profitiert. Schön fand ich, dass Sie da ausgerechnet auf Führungskräfte hingewiesen haben, wobei ich in meiner Laufbahn, in der ich noch mit Führungskräften zu tun hatte, eigentlich eher die Erfahrung gemacht habe, dass bei denen die Balance überhaupt nicht gut austariert war und die Verlustaversion deutlich unterentwickelt.
Ja, das ist, ja, es ist, dieses ganze Einschätzen, selbst einschätzen,
schwierig.
Das ist immer schwierig.
Ja. Wobei, wie ich schon sagte, also es gibt in der Psychologie, in den Sozialwissenschaften, es gibt Testdatenbanken, wo wirklich gut validierte Tests sind, die du da wirklich rauskopieren kannst und übernehmen kannst. Das heißt, es ist natürlich nicht so eindeutig wie eine Messung. Aber du kannst halt sehr viele Störvariablen schon da rausrechnen und so. Die Mühe hat sich nur, würde ich mal behaupten, dann am Ende doch nur kaum jemand gemacht. Und darum hast du halt diese Replikationskrise, die gerade seit vielen Jahren schon die Psychologie vor allen Dingen umtreibt.
Ja, dann gehen wir lieber zur vergleichsweise harten Sprachwissenschaft. Wenn jetzt, Holger, der Winter kommt, dann muss man regelmäßig seine Heizung checken. Und wenn das passiert bei dir zu Hause, wer kommt da zu dir?
Wie heißt der denn? Der Heizungsbauer.
Ja, aber der baut sie dir. Also das oder,
der gut, Installateur.
Das Problem ist, ich will, dass du ein Wort sagst und ich kann es aber vorher nicht sagen, weil sonst funktioniert das nicht.
Okay, wer kommt zu mir, wenn
der,
ich
die Heizung... Der Glück bringt dann auch noch, wenn er zu dir kommt.
Der Schornsteinfeger.
Ja,
aber genau, der macht doch nicht meine Heizung.
Bei uns checkt der auch die Heizung.
Was hast denn du für eine Heizung?
Ja, keine Ahnung, da ist so ein komischer Boiler. Aber,
ach so, du hast eine Gastherme.
Ja.
Die muss der Schornsteinfeger tatsächlich checken. Ja, das stimmt. Okay. Aber ich habe eine Zentralheizung, also fernwärmebetriebene Zentralheizung. Und wenn da was kaputt ist bei mir in der Wohnung, dann kommt halt tatsächlich der Installateur.
Ja. Gut, also aber trotzdem, bei mir kommt auch kein Schornsteinfeger, bei mir kommt ein Rauchfangkehrer.
Natürlich.
Und wenn dann der Rauchfangkehrer da war und ich mich und du dich dann ausreichend gestresst von den vielen teuren Reparaturen, die du machen musst, auf dein Bett legst, wo legst du deinen Kopf dann drauf?
Aufs Kissen.
Ja, ich mache das, indem ich meinen Kopf auf ein Polster lege. Und dann gehst du aus der Tür raus, weil du im ersten Stock wohnst, musst du nach unten gehen. Worüber gehst du nach unten?
Die Treppe.
Neben Stiege machst du bei uns. Ja.
Und die Leute, die da draußen stehen und mich nicht leiden können, bewerfen mich mit Paradeisern.
Zum Beispiel. Ja. Oder mit Erdäpfeln.
Mit Erdäpfeln also, und Paradeisern.
Und dann kannst du dir noch ein Kaffiol und ein paar Fisolen besorgen. Und ein schönes...
Was kann ich mir besorgen?
Kaffiol, das ist österreichisch für Blumenkohl. Mhm. Und Fisolen sind grüne Bohnen.
Fisolen, Fagioli.
Mhm. Ja. Und um was es geht, ist eine Studie, die Austriazismen untersucht hat.
Super.
Weil wir reden zwar beide Deutsch, aber Österreich hat dann doch noch einen Schwung. Sie sagen an die 8000, glaube ich, Austriazismen, wow, die in der deutschen Sprache existieren, je nachdem, wie man es genau definiert, 7 bis 8000.
Gilt der Umstand, also wenn du eine Dienstleistung in Anspruch nimmst in Deutschland und das englische Wort dafür benutzt, was nimmst du dann in Anspruch?
Eine Dienstleistung, Gottes Willen.
Okay, Service.
Service, ja.
In Deutschland ist es der Service. In Österreich scheint es, habe ich schon häufiger auf so Elektrogeschäften gesehen, das Service zu sein.
Ja, das stimmt.
Das Service ist, ja, ist allerdings
was anderes.
Geschirr.
Genau. Genau.
Ach so, das heißt, ihr habt auch innerhalb Österreichs habt ihr Verwirrungen. Okay.
Ja, natürlich schon. Es ist in der Studie auch frei verfügbar, wer das lesen will. Das sind auch die diversen Wörter, die alle untersucht worden sind, drin. Also tatsächlich haben wir natürlich, du hast ja auch innerhalb von Deutschland Unterschiede. Also,
nein.
Also in Bayern zum Beispiel sagt man andere Sachen als in Norddeutschland und so weiter. Und genauso ist in West- und Ostösterreich ist auch noch Unterschied von den Wörtern her. Also es gibt Sachen, die man da und dort sagt. Aber das haben die in der entsprechenden Studie auch immer angegeben, wo jetzt was untersucht wird. Also sind schöne Wörter dabei, wir könnten das ganzen Rest hier verbringen. Das gibt es nicht mehr so oft, aber wenn du in eine kleine Gemischtwarenhandlung gehst, wo gehst du da hin?
Tante-Emma-Laden.
Ja, Tante-Emma-Laden.
Kolonialwarenladen vielleicht auch.
Oh Gott, ja, ich glaube, das ist wirklich ein totes Wort. Aber in Österreich, dort, wo es das noch gibt, da ist ein Kreisler.
Ein Kreisler, schön.
Ja, ja, genau.
Obwohl, bei uns gibt es den Krauter. Obwohl, das ist aber eher so ein Gebrauchtwarenhändler. Ein windiger Gebrauchtwarenhändler.
Genau. Und wenn du deine Sachen vom Tante-Emma-Laden nach Hause trägst, dann tust du sie in eine Tüte vermutlich, nicht in einen Sackerl. Genau. Und du gehst, wenn du dir Fleisch einkaufst, was ich nicht mache, aber du vielleicht, dann gehst du zum Metzger, ich gehe zum Fleischhauer.
Fleischhauer, ach guck.
Ja, so heißt das bei uns, ja. Also es gibt jede Menge Worte und die Studie, die da durchgeführt worden ist, die wollte halt untersuchen, wie das denn ist. Also stirbt österreichisch aus, weil das ist zumindest was so anekdotisch und im Alltag auch ich bestätigen und erleben kann. Wenn ich mir anhöre, wie junge Menschen reden, dann habe ich oft das Gefühl, die sind alle aus Deutschland. Also ich muss eher am wenigsten reden, ich rede auch keinen reinen österreichischen Dialekt, aber ich bin halt halber Deutscher, da ist das wieder ein anderer Grund bei mir. Aber gerade so wirklich autochtone, junge Österreicherinnen und Österreicher, die jetzt gerade treffe ich viele davon, weil jetzt im Sommer Sommerjobs, also überall Bäckerei, Supermarkt, überall sind die ganzen jungen Kinder und haben ihre ersten Sommerjobs. Und denke ich mir auch, was, es ist auch kein richtiges Deutsch, es ist Social Media Deutsch. Also die haben alle irgendwie so eine komische, kann auch einfach nur ein alter Mann-Rant von mir jetzt sein. Aber
ja, Sprache verändert sich und sie verändert sich zumindest aus unserer Perspektive, weil wir nicht mehr die Jüngsten sind, natürlich zu ihrem Nachteil.
Nein, das würde ich gar nicht sagen zum Nachteil.
Das ist halt wieder die natürliche Ordnung der Dinge, Florian.
Ja, so. Aber was ich meine ist, dass halt klar ist, dass im Gegensatz zu meiner Kindheit, wo ich ORF 1 oder FS 1 und FS 2 sehen konnte, die beiden österreichischen Fernsehsender und sonst nix. Ja, also da konnte ich, gerade wenn ich bei meinen Großeltern in Deutschland zu Besuch war, konnte ich deutsches Fernsehen sehen. Heutzutage hast du Dutzende deutsche im Sinne von aus Deutschland kommende Fernsehkanäle im Internet sowieso. Also du bist in Österreich heute sehr viel mehr Deutsch ausgesetzt als früher.
Okay.
Das heißt, es ist eine plausible Hypothese anzunehmen, dass das vielleicht auch dafür sorgt, dass viele Austriazismen verschwinden. Und das haben die untersucht, ob das wirklich so ist. Also manche Sachen ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel sowas wie Erdäpfel oder Paradeiser. Das wird zwar noch verwendet, aber das war eigentlich schon zu meiner Zeit, sind die anderen Tomaten und Kartoffeln, ist eigentlich schon, dominiert das schon extrem. Andere Sachen kenne ich wirklich nur noch von meiner Großmutter, dass man zum Beispiel zu Erdbeeren Ananas sagt.
Was?
Ja, das habe ich als Kind.
Aber was hat die denn zu Ananas gesagt?
Ananas, aber Ananas gab es nicht damals. Aber das ist eine ganz interessante Geschichte. Das habe ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich wirklich nur was ist in Österreich oder ob es in Deutschland vielleicht auch so war. Aber es gibt eine, oh ja, im süddeutschen Raum auch, es gibt eine Erdbeersorte, die Ananas-Erdbeere. Und die ist halt dann Fragaria ananassa. Und das ist eben eine spezielle Erdbeere, Erdbeersorte. Und das hat sie irgendwie in Österreich früher durchgesetzt, dass man halt einfach da Ananas dazu gesagt hat. Meine Oma hat das tatsächlich immer noch gesagt. Ja, und aber ja, das ist alles durch. Und jetzt haben die halt in der Studie untersucht, wie funktioniert das. Sie haben also erstmal so Wortpaare, diese ganzen Wortpaare, die ich gerade genannt habe, sowas wie Sackerl, Tüte, Kreisler, Tante-Emma-Laden und so weiter und aufgespaltet nach den ganzen regionalen Variationen. Und dann ja halt in Sammlung, also im Austria Media Corpus, das sind 51 Millionen Presseartikel mit insgesamt 10 Milliarden Wörtern und haben halt da drin geschaut, okay, was ist da? Also im Laufe der Zeit auch, sind es mehr geworden, sind es weniger geworden, welche Wortart dominiert, wie hat sich das verändert und haben festgestellt, dass die Häufigkeit stabil ist. Also da gibt es jetzt keinen globalen Trend über die Wörter, dass das Österreichische verschwindet. Und es ist auch egal, ob das jetzt ein Austriazismus ist, der häufig ist oder nicht. Also selbst Austriazismen, die schon vor einigen Jahren, Jahrzehnten weniger verwendet worden sind als das deutsche Wort, also jetzt Tomate und Paradeiser zum Beispiel.
Ich glaube, das Wort ist Hochdeutsch, oder?
Ja, stimmt. Du hast, ja.
Bin ich sicher.
Ja.
Also,
aber, ja. Ich sage halt, das ist immer Deutsches, weil die halt irgendwie nicht nur das Hochdeutsche sind, die haben halt wirklich alle. Die haben auch in dieser Arbeit, hast du auch immer Westdeutsch, Deutsch, Südwest und so weiter, hey, steht da immer drin.
Also, Deutsch ist
ja,
okay.
Ja. Und, aber jedenfalls, die haben dann gesehen, selbst wenn sowas wie Tomate Paradeiser, ja, wo schon vor Jahrzehnten Tomate dominiert hat, das ist immer noch so, aber Paradeiser ist trotzdem noch nicht weg. Also ich zitiere, Austriazismen, die schon Anfang des 21. Jahrhunderts mit niedrigen Frequenzen gestartet sind, haben heute noch niedrige Frequenzen, aber sie sind nicht verloren gegangen. Das heißt, die Austriazismen sind immer noch da und sie verschwinden auch nicht. Was sie sagen, zumindest jetzt die Forscherin, die das jetzt gesagt hat, was sie sehr gut findet, jetzt, das ist quasi nicht wissenschaftliche Erkenntnis, sondern eher Privatmeinung, weil, ja, auch.
Und wie finden wir das, Florian? Das finden wir leibernd.
Leibernd, ja, können wir auch machen. Und einem noch hier zu sagen, weil du vorhin über die Presse geschimpft hast, sie sagen, also anscheinend die Presselandschaft, die ist jetzt nicht so, die Sprache der Medien ist nicht ein Abbild der Sprache der Bevölkerung, sondern wirkt auch auf die Bevölkerung.
Das ist ein größtes Problem.
Ja, aber sagen, die Presselandschaft in Österreich zumindest scheint etwas für die Stabilität der Austriazismen zu tun.
Ach, schön.
Ja, also das können wir auch denen verdanken. Aber ja, wer gerne ein paar schöne österreichische Wörter lernen will oder wenn man aus Österreich kommt und die Wörter eh kennt, sich informieren will, wie es um die Verwendung dieser Wörter steht, kann sich gerne in dieser frei verfügbaren Arbeit die entsprechenden Listen durchsehen.
Ich habe ein interessantes Ding gefunden von einer Politikwissenschaftlerin, Statistikerin, Lauren Leak heißt die, oder Lauren Leck, deren Substack habe ich abonniert, ein Newsletter war das. Die hat sich gewundert oder gefragt, warum sie sich überall, wo sie hinkommt, mehr oder weniger wohlfühlt, aber nicht wirklich glücklich, wenn du so willst. Das heißt, sie hat angefangen, Daten zu sammeln, sich Gedanken zu machen über kulturelle Gleichförmigkeit. Kennst du es? Jede Shopping Mall ist gleich.
Ja.
Aber es ist nie so richtig unangenehm da drin, aber auch nie so richtig geil.
So, das kann ich bestätigen.
Das hat sie an sich beobachtet, ne? Und hat sich dann überlegt, wie kann ich mir das denn mal angucken? Was passiert denn hier eigentlich? Und das passiert übrigens nicht nur in der Shopping Mall, sondern es passiert auch im Internet. Dazu hat sie Daten gesammelt, hat sich in London 640 Einkaufsstraßen, 18.000 Gastrobetriebe angeguckt, das auf Straßen mit sehr vielen Ketten, sowas wie Pret-à-Manger und sowas alles, die sich alle stark geähnelt haben. Dann hat sie sich Musik angeguckt, ich spare jetzt mal die Details, über 4000 Billboard-Chart-Hits von 1950 bis 2015. Filme hat sie sich angeguckt, über 1 Million Bewertungen von über 38.000 Filme und sie hat sich, das habe ich nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt, der Artikel war auf Englisch, ich habe es nicht so richtig verstanden, sie hat auch noch synthetische Personas in KI-Umfragen irgendwie befragt und hat gesehen, dass die Systeme, wie drücke ich es am feinsten aus, also sie sagt, wir haben Vielfalt und wir haben Seltenheit, also Vielfalt wie Biodiversität zum Beispiel ist wie eine Versicherung, also wie ein Versicherungswert. Was Seltenes und was Ungewöhnliches könnte irgendwann später nur mal relevant werden. So. Was wir verwechseln ist, was das System leicht wählbar macht, so nennt sie es, also was es uns schnell und unkompliziert akzeptieren lässt. Und das verwechseln wir mit, was die Menschen wirklich wollen. Mhm. So. Und das führt dazu, dass wir alles irgendwie seltsam gleichförmig haben, ohne dass es wirklich gleichförmig ist. Also dieses Gefühl, was uns in der Shopping Mall beschleicht, dieses Gefühl, was uns auch online beschleicht, das ist alles dasselbe, hier sind irgendwie überhaupt keine originellen Gedanken mehr und sowas, das ist messbar. Und dagegen kommst du nur an, sagt sie, wenn du das auf System Ebene löst. Du kannst es nicht durch individuelle Entscheidungen beeinflussen, also bewusste Diversifizierung, indem du immer woanders einkaufen gehst, indem du immer woanders essen gehst, indem du immer was anderes liest, hilft dabei nicht. Also diese kulturelle Gleichförmigkeit, die sich über unsere westliche und wahrscheinlich sogar die weltweite Gesellschaft legt, die wird davon nicht weggehen. Und die geht erst dann weg, wenn du sie systemisch attackierst, sprich Dinge verbietest. Shopping Malls zum Beispiel.
Ja, Shopping Malls.
Das fand ich ganz interessant. Also das ist jetzt nicht wirklich, es ist keine wissenschaftliche Arbeit. Sie hat einfach nur Daten zusammengetragen, die sie so finden konnte und hat die mal durch ihre, was weiß ich was, ihre Excel-Tabelle laufen lassen. Aber ich fand das ganz interessant, dass dieses komische Gefühl, das man hat, hier sieht es doch überall gleich aus. Das ist messbar.
Ja, apropos Einkaufszentren. Wer sich mit Einkaufszentren beschäftigen will, ist ein spannendes Thema, das ich gar nicht wusste, dass es so spannend ist. Ich habe das in der, glaube aktuellen oder letzten Folge von dem Klimapodcast, den ich mit Claudia gemeinsam mache, besprochen. Da haben wir so ganz kurze, 10-minütige Sommerfolgen, wo wir ein kleines Faktum raussuchen und erklären. Hast du gewusst, dass Einkaufszentren einen Erfinder haben? Dass dieser Erfinder aus Österreich kam und dass er mit seiner Erfindung gar nicht so glücklich war?
Ich habe darüber vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, mal eine Doku gesehen, glaube ich.
Ja, es gab auch eine Doku dazu. Ich weiß nicht, ob der Viktor Grün heißt, der auf jeden Fall. Mhm. Und es gab so einen österreichischen Dokumentarfilm, der heißt irgendwie der Grün-Effekt oder irgendwie sowas. Aber der wollte eigentlich, ich meine, der war so ein Österreicher, der dann irgendwie abhauen oder fliehen musste, nachdem die Nazis in Österreich die Macht übernommen haben, ist in die USA gegangen und hat dort als Architekt gearbeitet und hat sich halt so auf Architektur von Geschäften quasi spezialisiert und hat dann eben festgestellt, dass die USA halt kein so, die haben nicht diese gewachsenen Stadtzentren, wie es in Europa gibt. Und er wollte da quasi so künstliche Stadtzentren bauen, wo halt alles leicht erreichbar ist. Alle sind Sachen fußläufig erreichbar sind und hat dann, das ist dann eben das Einkaufszentrum geworden, aber halt dann ja nicht so, wie er sich's gedacht hatte, dass dann ja die Stadtzentren erst recht die amerikanischen veröden und alles sich nur noch irgendwo da außerhalb abspielt und alle noch im Auto hinfahren müssen und so weiter. Also das hat er quasi dann, er hat dann auch gesagt, dass er quasi überhaupt nicht, also er zufrieden ist und mit dem, was er quasi erfunden hat, ist dann auch nach Österreich zurückgekehrt.
Also der hat wirklich, das wusste ich nicht, dass das die Idee war, künstliche Stadtzentren, also künstliche Dorfkerne dann sozusagen zu schaffen, weil wäre ja möglich, dass du sagst, wir stellen da sowas hin und von da aus entwickelt sich ein urbaner
hat er dann,
Raum.
Ne? Ja. Hat er dann später auch gemacht, also er hat dann später auch probiert, auch in den USA quasi da die unter Anführungszeichen historischen Stadtzentren wieder zu beleben. im Prinzip hat er damals in den 70ern sich schon das ausgedacht, was wir heute so als kompakte Stadt, 15-Minuten-Stadt und so weiter entsprechend diskutieren.
Auch,
In Österreich, wieder Rückgriff auf vorhin, Parkplätze und Fußgängerzonen. In Österreich war er unter anderem dafür verantwortlich, dass wir Fußgängerzonen bekommen haben. Also er hat auch die erste Fußgängerzone im Wesentlichen in den USA, glaube ich, war es eingeführt. Also er hat sehr, sehr schlaue, auch darum haben wir es im Klimapodcast aus Klimasicht schlaue Sachen, Ideen gehabt, die er aber aus ganz anderen Gründen entwickelt hat. Also wer gerne möchte, die Folge dauert, glaube ich, irgendwie 15 Minuten. Ich verlinke die in den Shownotes, könnt ihr euch anhören, dann wisst ihr alles über die Einkaufszentren und dann könnt ihr da hingehen und euch leicht unwohl fühlen.
Kennst du die Verschwörungstheorie über die 15 Minuten Stadt?
Ja, dass wir eingesperrt werden und nur noch irgendwie 15 Minuten gehen dürfen, dass wir wieder schossen.
Das ist echt unglaublich. Ey. Ja. Kommen wir zum Darm. Ja. Der Fisch des Jahres 2026 ist der Schlammpeitzger, lateinischer Name, Misgurnus fossilis. Und
ich weiß,
weil das
landläufig
Tier
heißt.
Durch den Darm atmen kann, nennt der Volksmund dieses Tier auch Furzgrundel. Gelegentlich
oder
auch Gewitterfurzer.
Genau.
Womit auf jetzt eine sehr morbide Art klar sein dürfte, dass das der Fisch des Jahres in Österreich ist. In Deutschland ist es der Welt. Das sind die, die wir immer erschießen in den.
Ja, nee, ich kenn die Geschichte tatsächlich sehr, sehr gut vom Gewitterfurzer, vom Fisch des Jahres, weil erstens war das gestern eine der Fragen beim Pub-Quiz, wo ich dabei war. Und zweitens haben wir diese Geschichte, glaube ich, seit ein paar Jahren und schon und auf jeden Fall in der aktuellen Show der Science Busters gibt es eine ganze Nummer, nicht von mir, sondern von meinem Kollegen Martin Moder, über den, also jetzt nicht über den Fisch an sich, aber es geht um das Atmen durch den Darm.
Ja, das ist
was
total
krass. Was ja in der quasi, oder das Beatmen durch den Darm, was durchaus jetzt lächerlicher klingt, als es ist, aber hatten wir in der Corona-Zeit das Problem, dass Menschen beatmet werden musste und das ist ja eine sehr, sehr invasive Beatmung, die da stattfindet.
Korporale Membranoxidation, ECMO, ja.
Ja, das ist alles sehr, sehr unangenehm und auch nicht ungefährlich und wenn du dann eh schon so quasi geschwächt bist durch sowas wie Corona, dann ist es halt ungut und vor allem, wenn deine Beatmungsgeräte ausgehen und deswegen wird tatsächlich ernsthaft daran geforscht, ob du halt auch als Mensch über den Darm beatmet werden kannst, weil da auch Sauerstoff aufgenommen werden kann. Und ja, da gibt es Forschung dazu. Die Forschung ist noch nicht so weit, dass sie eingesetzt werden kann, aber sie ist zumindest so weit, dass es vielversprechend ausschaut, sagen wir so. Und,
das wäre dann nicht ECMO, sondern ICMO, ne? Intrakorporale Membranoxid.
Ja, und das erzählt Martin eben bei uns auf der Bühne unter anderem mit einem Anschauungsexperiment und anhand des Beispiels des Gewitterfurzers, der ja sowas Ähnliches macht, der halt, wenn das Wasser zu wenig Sauerstoff hat, auch quasi Sauerstoff über seinen Darm aufnehmen kann.
Faszinierend, oder?
Ja,
definitiv. Ja, wollte ich nur gesagt haben, weil es ums Furzen geht, aber ich habe noch eine Furzgeschichte. Kennst du den Bauernhof-Effekt?
Nein.
Der Bauernhof-Effekt ist, dass Kinder, die in bäuerlichen Regionen aufwachsen, seltener Allergien haben.
Ja, okay, das wusste ich, dass es so heißt.
Das ist so, das kann man messen. Also man sieht den Effekt. Was man aber nicht so genau wusste, ist, woher kommt das eigentlich? Die Idee ist so, naja, es ist halt nicht so sauber, sie kommen halt besser an mehr Keime ran und darum ist das Immunsystem irgendwie alerter und sowas. In München haben sie jetzt eine Studie geschrieben, 1000 Kinder haben sie sich angeguckt, haben Staubproben von Matratzen genommen, Nasenabstriche und bei 47 Bauernhofkindern zusätzlich Staubproben aus Kuhställen. Dann haben sie geguckt, welche Bakterien, welche Pilze haben wir da drin, welche hängen am stärksten mit diesem sogenannten Bauernhof-Effekt zusammen und haben gesehen, der Schlüsselfaktor sind sogenannte grampositive Bakterien. Frag mich nicht. Diese grampositiven Bakterien helfen Kühen im Magen-Darm-Trakt dabei, das Futter zu zersetzen. Und diese grampositiven Bakterien, nachdem sie dann ihren Job gemacht haben, werden über Kuhrülpser und Kuhfürze freigesetzt. Die sind dann in der Luft im Stall. Die Kinder rennen durch den Stall, atmen diese Luft ein. Die Atemwegszellen erkennen die Bakterien und das Immunsystem sagt, oh, das speichere ich mir mal lieber ab. Und so, darum gibt es weniger Allergien, weil Allergie ist Überreaktion des Immunsystems.
So, Geschäftsidee, Kuhfürze in Flaschen.
Das? Also ja, aber nicht so in Flaschen, sondern so schön, so bei DM, in so, weißt du, wie diese hier Thermalwasser zum aus der Druckflasche sprühen. Irgendwie was Hübsches muss das sein.
Genau.
Ja, und wir brauchen noch einen Ordentlich.
Wo es dann wirklich hinten rauskommt.
Wobei man eigentlich auch einfach Kinder nehmen und dann einen Arsch von einer Kuh halten kann, bis sie furzt. So, ja, Torben, Mama, was? Ist doch direkt die Ekelschwelle ein bisschen gesenkt dann.
Kann man machen.
Kann man auch lassen, meinst du?
Apropos Ekelschwelle. Gut, das ist keine gute Überleitung eigentlich.
Ja, macht nichts. Wir haben praktisch nie gute Überleitung. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist.
Ja, aber ich glaube,
wir reden oft über Überleitung, was ich eigentlich auch ganz interessant finde.
Es ist auch ein Podcast, der ausschließlich aus Überleitungen besteht beim nächsten Mal.
Aber
das ist,
glaube ich, zu viel Arbeit. Apropos.
Ja, es ist ja keine gute Überleitung. Es geht um Musik. Ich kenne da alles nichts davon. Hier, sagt dir, was hier, Scorpion von Drake und Bad Bunny und Verano sind Tee und Kendrick so. Lamar.
Kendrick und Lamar habe ich schon mal gehört. Harry Styles habe ich auch schon mal. Ja. Aber und, sagt mir alles nichts.
Und Taylor Swift, die kenne ich sogar. Aber
völlig überbewertet.
Ja, also es geht auf jeden Fall um Alben, die in letzter Zeit neu herausgekommen sind. Mhm. Und die Frage, was hat das für Auswirkungen? Und zwar, was hat das für Auswirkungen, wenn wir uns diese Musik anhören, während wir im Auto sitzen?
Okay.
Weil früher, also zu der Zeit, ich bin seit 25 Jahren nicht mehr hinterm Steuer eines Autos gesessen, aber früher, ich bin auch nicht so alt, dass ich irgendwie so Kassettenspieler im Auto hatte, obwohl hatte ich glaube ich noch, aber ich konnte auch schon CDs einlegen. Also früher, wenn ich im Auto saß und kein Radio hören wollte, sondern Musik, habe ich die CD genommen, habe sie in den CD-Spieler gesteckt und auf Play gedrückt. Mit der Kassette genauso oder ganz davor, bevor es sowas gab, hat man einfach das Radio aufgedreht und auf den Knopf gedrückt im Wesentlichen. Also man hat schon Musik gehört, aber eben der Vorgang, die Musik hören zu können, war vergleichsweise unkompliziert. Jetzt hören ja die meisten Menschen oder viele Menschen wirklich eben über irgendwelche Media Centers in den Autos oder verbinden das Handy mit den Lautsprechern im Auto und dann musst du auf Spotify dir irgendwie was raussuchen und so weiter. Und diese Studie hat sich jetzt angeschaut, was das für Auswirkungen hat. Es war eine Studie aus den USA. Harvard Medical School hat das gemacht, den statistischen Zusammenhang von 230.000 Verkehrstoten in den USA von 2017 bis 2022, ob da eine Korrelation besteht zum Erscheinungstag der 10 meistgehörten Musikalben.
Alter, dafür gibt es einen Ig Nobel-Preis, oder?
Weiß ich noch nicht, aber tatsächlich, weil um jetzt da irgendwie sowas zu hören, klar, wenn du jetzt normal Spotify anmachst, dann hast du dann deine Standard-Playlist und so weiter und die startest du. Aber wenn du jetzt heißt, ah, guck, heute ist das neue Album von, weiß ich nicht, Kendrick Lamar, kennt ihr alle nicht, oder von Taylor Swift rausgekommen, dann willst du das vielleicht hören und dann sitzt du da und tippst am Handy und musst dann die App starten und musst das Album suchen und die Titelliste durchgehen, auf den richtigen Song klicken und so weiter. Und während du da am Handy rumtust, guckst du nicht auf die Straße. Und die Chance, einen Unfall zu bauen, ist größer. Und tatsächlich sehen sie diesen Zusammenhang.
Wow!
Die Analyse, ich zitiere jetzt aus dem Zeitungsartikel dazu, die Analyse ergab, dass im Vergleich zu den 10 Tagen vor und nach dem jeweiligen Datum, also der Albumveröffentlichung, ein Anstieg der Todesfälle im Straßenverkehr um 15% zu verzeichnen waren. Das entspricht den Forschenden zufolge etwa 182 zusätzlichen Fällen in den USA, die mit dem Erscheinungstag der 10 meistgehörten Alben zusammenfallen. Also das, und sie haben auch geschaut, das tägliche Musikstreaming der 200 beliebtesten Songs in den USA hatte an den betroffenen Tagen im Vergleich zu den Tagen davor nach, das ist nicht relevant, was da jetzt noch ist, aber sie haben wirklich gezeigt, ja, es gibt einen Zusammenhang an den Tagen, wo wirklich so große Alben erscheinen, gibt es mehr Verkehrstote.
Weil diese Alben erscheinen?
Das naja, nicht weil sie erscheinen,
sondern damit könnten wir Taylor Swift verhindern.
Nein, aber die Musik selbst ist nicht schuld, sondern dass die Leute das hören wollen und dann jetzt auf ihren Handys rumtipsen und nicht auf die Straße schauen. Und sie sagen jetzt nicht, dass man keine Musik mehr hören soll, sondern sie sollen sich das vor der Autofahrt auswählen und starten. Und sie sagen auch, Streaming-Plattformen könnten auch nochmal hier so Warnhinweise quasi einblenden.
Ja, oder einfach bei bestimmten Geschwindigkeiten in bestimmten Bereichen nicht funktionieren.
Ja, oder, und das ist auch ein Punkt, den man in der Statistik sieht, wenn ihr nicht allein Auto fahrt, gibt das der Person, die am Beifahrer sitzt, macht.
Ja, aber die kann nicht so gut Karten lesen wie ich.
Ja, geht ja nicht ums Kartenlesen, geht um die Musik. Weil das sieht man auch in den Daten, der Anstieg der Todesfälle hat fast ausschließlich Fahrerinnen und Fahrer betroffen, die allein unterwegs waren. Weil klar,
weil sie sind, auch noch gelangweilt sind, weil sie wahrscheinlich, also mich würde nicht wundern, wenn die dann, weißt du, dann machst du deine Playlist in Ordnung und guckst auch gleich nochmal im Social Dingsy und so und bist dann noch abgelenkter. Was mich mal interessieren würde, ist, also ich ich bin ja fest davon überzeugt, aber es ist halt nur Fühli-Fühli, dass diese ganzen Disco-Displays, die in modernen Autos sind, das ist ja wirklich eine fürchterliche Kirmes, die da immer stattfindet, ja, optisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Fahrsicherheit dient.
Ja, kann ich auch nicht was dazu sagen. Aber
ich könnte mir sogar einen Versuchsaufbau ausdenken, also überlegen, ne? Also du machst Sicherheitstests mit eingeschalteten Assistenzsystemen, die für dich das Bremsen im Notfall übernehmen, und mit ausgeschalteten Assistenzsystemen, aber machst halt immer dieses juvenile Kirmes-Design da auf deinem Armaturenbrett an und guckst dann mal, wie sich das verändert. Das fände ich mal interessant.
Ja, also wie gesagt,
vielleicht gibt es Arbeiten, also vielleicht kennt die Hörerschaft ja was. Immer her damit.
Ich bin seit, wie gesagt, habe 20 Jahren kein aktiver Autofahrer mehr, aber ich sehe es halt immer wieder mal, wenn ich mit meiner Frau im Auto mitfahre, und ab und zu, wenn wir so Mietautos haben, ja, moderne, weil das, was meine Frau aktuell gerade fährt, das ist, da hat auch, ist es so alt, dass da auch kein Disco-Ding drin ist, aber wenn wir Mietautos haben, ich bin dann wirklich, also wenn wir da losfahren, ich bin dann mal eine halbe Stunde beschäftigt, mich da durch irgendwelche Menüs zu klicken und herauszufinden, was da eigentlich abgeht in diesem Auto.
Ja. Ja, wir haben irgendwie auch einen Tag gebraucht. Wir waren letztens in Polen unterwegs mit dem Mietwagen. Wir haben einen Tag gebraucht, um rauszufinden, wie man, was war das? Die, Achtung, Sie fahren hier gerade schneller als 50 Warnung auszuschalten. Das war, also.
Ja, die ist ja prinzipiell auch sinnvoll. Also.
Ja, die ist prinzipiell sinnvoll, aber halt.
Ja, fahr einfach nicht schneller, als es erlaubt ist, Holger, dann hast du das Problem nicht.
Ja, aber du fährst halt, das Ding ist halt bei 51 schon losgepiept und das war alles ganz schrecklich.
Ja,
und dann wissen die ja auch oft gar nicht, wie die Geschwindigkeitsbegrenzung ist.
Ja.
Naja. Was habe ich denn hier noch Feines? Oh ja, woran denkst du denn so?
Oh Gott, jetzt gerade
ans Römische Reich.
Nein,
Männer denken ganz selten jeden dran. Tag ans Imperium Romanum.
Nein, tue ich nicht.
Ist auch irgend so ein Meme. So ein paar Verhaltensökonomen aus Kalifornien und aus China haben sich gefragt, woran denken die Leute denn eigentlich so? Haben sich 258 Probanden geholt, haben denen eine App installiert, die hat über 2 Wochen 8-mal täglich gesagt, hier, jetzt. Und dann mussten die Leute eintragen, woran sie denken.
Dann denke ich jedes Mal an die Depp der App.
Scheiß App! So, das ist wirklich ganz spannend. Tagsüber haben die Leute eher an Arbeit gedacht, abends haben sie eher an Unterhaltung gedacht. Die Hälfte der Gedanken waren bewusst und der Rest spontan. Sogenanntes Mind-Wandering oder Erinnerungen, die so aufpoppen. Die häufigsten Themen, Platz 1, Müdigkeit und Sinneseindrücke, Platz 2, Arbeit, Platz 3, Essen, Platz 4, Hobbys, Platz 5, Beziehungen. Fast die Hälfte der Wünsche, die haben Wünsche abgehört, was wünschst du dir, haben sich um Essen oder Trinken gedreht. Auf Platz 1 Kaffee.
Okay. Ja, könnt ihr jetzt auch einen vertragen, aber wir sind ja noch nicht fertig.
Ein knappes Drittel der Bedürfnisgedanken, danach haben sie auch gefragt, da ging es um Nickerchen.
Kaffee, ja, könnte ich auch, gerne machen. Ist
großartig, oder? Ja. Sex ist so gut wie gar nicht erwähnt worden. Das interpretieren sie allerdings als Ergebnis von Charme.
Also das, ja, ist, gut, das aber ist, ab einem gewissen Alter sind Kaffee und Nickerchen auch deutlich attraktiver.
Kaffee und Nickerchen ist alles, woran ich den ganzen Tag denke. Boah, jetzt ein Nickerchen oder boah, jetzt ein Kaffee. Eins von beiden. So, und haben 4 verschiedene Denktypen identifiziert. Und zwar die Grübler, also The Warriors. Über 60% deren Gedanken sind zu Weltgeschehen, also Politik, Soziales und so. Über 50% immer noch zu Sicherheit und Gesundheit. Und die Schlagworte, die sie da am meisten gesehen haben, waren, das liegt wahrscheinlich auch dann am Studienzeitraum, Covid, Einsamkeit, Schmerz, Erschöpfung. Und die denken fast doppelt so oft an Musik wie die anderen, also die Grübler. Dann gibt es die Häuslichen. Ne? Über die Hälfte deren Gedanken drehen sich um Haushalt, Zuhause, Finanzen, Filme, Bücher, Serien. Und die Schlagworte, die da am häufigsten aufgetaucht sind, waren lösen, verarbeiten, diskutieren, dokumentieren. Dann gibt es die Bodily Thinkers, die Körperbezogenen, die sind fokussiert auf die Sinne, die Gefühle, den eigenen Körper. Das ist die jüngste Gruppe von allen gewesen. 2/3 davon waren Frauen. Die Rate unerwünschter Gedanken war recht hoch, nämlich 28%. Und deren Schlagworte sind, also die körperbezogen, Therapeut, Schmerz, überfordert. Und dann gibt es noch die Leistungsträger. Work hard, play hard, haben sie die genannt.
Sind mir die schon sympathisch.
Denken an eine Mischung aus Arbeit und Hobbys. 50% Arbeit, 25% Hobbys. Die haben die höchsten Einkommen aus den Probanden und die höchsten Glückswerte aller Gruppen. Leichter Männerüberschuss, aber nur ein leichter. Und die Schlagworte da sind Entspannung, Präsentation, Flug, Fitnessstudio. Entschuldigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein glückliches Leben sein kann. Aber okay, ich bin halt vielleicht eher ein
naja, Kaffee und Nickerchen.
Und Käffchen und Nickerchen wird nicht. Also der glücklichste Denktyp sozusagen sind die Workhards, Playhards, weil deren Balance zwischen Leistung und Genuss sich am stärksten auszahlen würde. Achtung, Caveat. Erstens Preprint, also es ist noch nicht peer-reviewed. Kann sein, dass das alles Schwachsinn ist und dass denen einer um die Ohren haut. Ich fand es trotzdem interessant. Zweitens, die Stichprobe war weird. W-E-I-R-D. Western Educated Industrialized Rich Democratic. Das heißt, das ist nur ja, für unseren, wie heißen die hier, die westlichen Industrienationen anwendbar.
Genau. Aber trotzdem, wir werden jetzt demnächst ein neues Format starten hier auf dieser Welle. Kaffee und Nickerchen, der neue Laber-Podcast.
Nee, der ist für abends. Also machen wir ordentliche Wissenschaft, abends machen wir Käffchen und Nickerchen.
Ja, ich hätte einfach gedacht, wir trinken irgendwie.
Einer schläft schnarchend, der andere schlürft.
Nee, doch, wir trinken einfach abwechselnd, machen eine Folge, da reden wir über Kaffee.
Ach so.
Trinken Kaffee und dann in der anderen Folge, da machen wir einfach Nickerchen und die Leute können mit Nickerchen machen,
sehr wenn sie uns anhören.
Ja, mal gucken, wir müssen noch arbeiten an dem Konzept.
Ja, aber so. ist ja spontan entstanden, aber ja. wir brauchen noch eine Nullhypothese.
So, ich habe jetzt noch eine Geschichte, bevor meine Geschichten zu Ende sind. Und diese Geschichte hat schon wieder mit Swift zu tun. Allerdings nicht mit Taylor Swift, sondern mit dem Weltraumteleskop Swift. Und das Weltraumteleskop Swift ist verloren. Es ist schon noch da.
Ach so. Wir
wissen noch, wo es ist. Aber
okay, es ist kaputt.
Nicht mal das.
Also, ich dachte, die hätten das verloren.
Nee. Swift ist ein super Weltraumteleskop, ist seit 2004 im All, macht so Röntgen- und Gammastrahlenbeobachtungen. Das kann man nur außerhalb der Erdatmosphäre machen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Dinger haben. Sollte eigentlich nur 2 Jahre arbeiten. Also, dass es immer noch arbeitet, ist hervorragend, nachdem es schon seit bald 20 Jahren unterwegs ist. Das Problem ist, wenn du halt dann lang genug da durch die Erdatmosphäre fliegst und da draußen ist immer noch ein bisschen Erdatmosphäre, also ein bisschen was ist da immer noch, wo das Teleskop rumfliegt. Ein
bisschen dann, was reibt immer.
Genau, und dann stürzt das irgendwann ab. Ja, und das hätte man, gut, die NASA hat gesagt, gut, das ist jetzt eigentlich ist es lang genug schon aktiv, kann auch schon aufhören, aber dann hat man doch gesagt, okay, wir machen eine Rettungsaktion, beziehungsweise hat das nicht die NASA selbst gemacht, sondern private Unternehmen. Die haben eine Raumsonde gebaut, Catalyst Space war dieses Unternehmen, keine Ahnung, wer das war, aber die haben eine Raumsonde namens Link gebaut. Link wiegt 400 Kilogramm, hat Greifarme, sollte zu Swift fliegen, um den quasi wieder zurückzuziehen, da wo er hingehört. War vergleichsweise billig, 30 Millionen hat das gekostet, hat auch nur ein Jahr gedauert.
Inklusive Start?
Ja, hat dann auch nur ein Jahr gedauert, das zu planen und dann hat man das ins All gebracht am 3. Juli und in der Zeit seit dem 3. Juli wollte man zu Swift fliegen, dann noch ein paar Wochen, um die Annäherung durchzuführen und dann hochheben. Problem, ist nicht hingekommen. Die Raumsonde hat nicht funktioniert. Link kommt nicht zu Swift hin. Man hat Probleme mit der Höhenkontrolle und so weiter. Also,
Das passiert halt, wenn du eine Sonde bei Wish bestellst.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht geschaut, was die Probleme waren dabei. Aber ja, auf jeden Fall ist jetzt Swift verloren, wird abstürzen.
Aber muss das sein? Also könnte denn nicht irgendwie, hier die NASA oder Elon Musk oder irgendwer da mal schnell was hochschicken und...
Naja, das war ja gerade der Plan. Ich meine, die NASA hat das ja, die haben ja gesagt, hier mit Zusammenarbeit mit dieser privaten Firma hat die NASA gesagt, eigentlich ist die Mission schon längst vorbei, aber Swift ist ein cooles Teleskop, wir könnten probieren, das zu retten und hat dann eben die private Firma beauftragt, das zu machen und das hat jetzt nicht funktioniert. Ich meine, klar, könnte man es nochmal machen, aber die NASA-Administration ist jetzt auch nicht unbedingt die wissenschaftsfreundlichste. Also weiß man nicht, was da gerade abgeht, wer was macht, ob die NASA da Geld für sowas ausgeben will, nachdem sie eh schon so viel anderes Zeug einsparen muss, laut den neuen Plänen der Regierung da. Also ja, ich gehe davon aus, dass Swift tatsächlich jetzt dann seinem baldigen Ende entgegenschwebt in der.
Ich finde das äußerst unbefriedigend, ehrlich gesagt.
Ja, also das,
weil
ich auch.
So ein Ding dann nochmal hochzuschicken, kostet doch ein Vielfaches von dem, was es wahrscheinlich kostet, das jetzt noch einen Reparaturversuch zu wagen.
Ja, aber wie gesagt, ich wäre auch voll dafür, das nochmal weiterlaufen zu lassen.
Aber auf uns hört keiner. Die
Teleskope sind super, aber ja, dafür muss das halt das Geld ausgeben davon. Und das will die NASA nicht. Die hat ja eh so viel eingespart, oder musste so viel einsparen, die NASA, weil Trump halt so viel gestrichen hat von dem Ganzen. Also wird das vielleicht jetzt gerade nicht die große Priorität gehabt haben von dem Ganzen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, was für neue, vielleicht haben wir eh auch schon neue Weltraumteleskope. Bei diesen Wellenlängen, da habe ich jetzt gerade den Überblick nicht. Ja, also wir werden jetzt keine, es wird jetzt nicht ein Auge quasi geschlossen, das wahnsinnig, das unser einziges war, sagen wir es so. Ich glaube, haben wir noch Einstein im Weltall? Also das war auch
ein. Haben wir noch einen Stein im Weltall?
Nein, das war ja auch so ein Röntgensatellit, der hieß Einstein-Observatorium, haben sie es genannt. Lass mal kurz gucken. Nee, ist. Oh, oder ach Gott, da habe ich vollkommen falsch erinnert. Der ist schon seit 82 weg. Okay, gut. Ja, vielleicht sollen wir doch zum. Na Gott, dann müssen wir vielleicht doch ein neues Röntgenteleskop bauen.
Verlieren wir gerade Augen oder ist das der normale Gang der Dinge und diese Wellenlängen, wie du sagtest, werden irgendwo anders abgedeckt?
Normalerweise wir schauen wir dümmer? Schon. Gut, das mit ja kann man sagen, wenn man so will.
Also ich meine jetzt Prinzip, nur bezogen auf Universumsbeobachtungen, ne?
Ja, das ist, wir haben schon noch andere Satelliten, die das eben beobachten können. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir einen haben, der so gut ist wie Swift, aber dafür bin ich jetzt zu wenig in der Röntgen- und Gamma-Astronomie entsprechend bewandert. Das ist nicht mein Gebiet, was es da gibt, aber wir haben auf jeden Fall, lass mal gucken, das war der, den ich gemeint habe. Das ist ein anderer, Einstein Probe heißt der, das ist ein chinesischer, genau. Der fliegt noch.
Apropos Chinesen, sind die nicht gerade auf dem Mond? Nee, die haben gerade ihren Mondflug
verschoben.
Genau, ja.
Genau, und genau das hier, X-RISM, den haben wir. Das ist super. X-RISM ist neu und gut. Japanisch ist das, also da reißen jetzt hier die anderen Länder uns die Kohlen aus dem Feuer. X-RISM ist ein japanisches Weltraumteleskop. Das ist erst vor kurzem, vor ein paar Jahren gestartet. Und das ist echt gut. Also das ist gut, wenn das macht gute Sachen. Also wir haben schon noch ein bisschen was in den Wellenlängen, was wir beobachten können. Aber klar, wäre schön gewesen, wenn wir Swift auch noch gehabt hätten.
Damit sind wir am Ende der Sendung und kommen zur Reklame.
Ja, Reklame habe ich diesmal ein bisschen mehr, weil ja, jetzt ist die Sommerpause langsam wieder vorbei. Jetzt kann man die Leute wieder in die Theater und Locations treiben, weil es wieder was zu sehen gibt. Eine der ersten Möglichkeiten.
Ist am Freitag die Blutmondfinsternis.
Ja, mit der verdiene ich nichts, die bewerben wir nicht. Aber am.
Am ein bisschen Geld regnen lassen.
Genau. Am 21. September, also quasi zum, ja, fast, wenn man so will, Herbstanfang. Am 21. September kann man Ruth, meine Podcast-Kollegin von Das Universum und meine Astronomie-Kollegin aus ja, der Astronomie und meine
Science-Kollegin. Meine ehemalige Podcast-Kollegin.
Genau, genau. Also ihr kennt alle Ruth.
Alle kennen
Ruth und ich machen am 21. September wieder eine Live-Podcast-Aufnahme für Publikum. Das machen wir so alle Vierteljahr in Wien im Radio Kulturhaus. Nehmen wir live einen Podcast vor Publikum auf, auch mit der Möglichkeit, dass das Publikum uns Fragen stellt. Wer sich das anschauen will, 21. September, Radio Kulturhaus Wien. Ich glaube, 19 Uhr geht's los. 12 € kostet der Eintritt. Es gibt nur 60 Plätze insgesamt. Das ist dann oft voll. Also kümmert euch drum, wenn ihr da kommen wollt. Da würden wir uns freuen. Und dann gibt's die üblichen Sternengeschichten-Live-Termine. Was heißt die üblichen Sternengeschichten-Live? Sind nicht so üblich, aber es sind die letzten des Jahres. Und ob es danach noch welche geben wird, weiß ich nicht. Aber ihr könnt sehr, sehr gerne nach Lübeck kommen. Am Tag der Deutschen Einheit. Am 3. Oktober geht's los in Lübeck. Da gibt's noch viele Karten, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz im Gegenteil zu Hamburg. Da gibt es keine Karten mehr. Deswegen, wenn ihr im Norden seid und kommen wollt, müsst ihr Lübeck nehmen statt Hamburg, weil Hamburg ist ausverkauft. Ihr könnt auch nach Fürth kommen am 23. Oktober. Und da dürft ihr euch nicht irritieren lassen. Auf der Homepage der Location in Fürth steht ausverkauft. Ist aber nicht ausverkauft. Auf dem Link in die Shownotes gibt es noch Karten. Das ist irgendwie ein technisches Problem, das sich anscheinend nicht lösen lässt. Es gibt dann noch Sterne Geschichten Live-Shows, nachdem ich in Fürth war. Geht's im November weiter. Da komme ich nach
Ostdeutschland. Warte. Jetzt kommt's.
Ja.
Im Oktober, und zwar am 15. Oktober 2026, da gibt es die Möglichkeit der Live-Aufzeichnung einer Folge des Podcasts Erde und Umwelt beizuwohnen, die ich mache.
Ja, mach das.
Das ist doch mal was. Also ja, wollte ich auch noch mal, weil wenn ich mal sowas im Werbeblock habe. Also tatsächlich gibt es, es gibt da so ein Podcast-Festival, Zune heißt es, die Zune Podcast Week. Und die haben uns angefragt und da fahre ich halt tatsächlich hin für Erde und Umwelt und rede mit Dietrich Borchert, der ist Wasserexperte und es geht um Wasser, was ja irgendwie ganz passend ist, da am Rhein zu sitzen. Also braucht Düsseldorf am Rhein, kein Rhein drin.
Braucht man auch, wenn man Kaffee kochen will.
Und das wird halt so anstrengend, dass wir hinterher alle gemeinsam Nickerchen machen werden. Am 15. Oktober 2026 in Düsseldorf. Ich glaube, wir haben einen vergleichsweise großen Saal. Also kommt gerne vorbei, kostet 20 Euro.
Ja, das macht das. Ich kann leider nicht, weil da habe ich einen Science-Buster-Auftritt in Linz.
Ich habe mich gerade gefragt, die haben mir überhaupt kein, kriege ich da überhaupt ein Honorar?
Tja, ich weiß nicht, ob das, wie du Trottel. Das verhandelt hast.
Trottel, echt? Scheiße.
Tja, du musst mal mit deinem Management reden.
Ja, warte mal. Naja, Management weiß auch nicht.
Aber am 23., wie gesagt, Oktober Fürth und dann bin ich im November nochmal in Ostdeutschland unterwegs, Sternengeschichten live in Erfurt, 9. November. Mhm. Da ist auch schon ziemlich voll, glaube ich. Leipzig, 10. November ist auch ziemlich voll und 11. November Dresden. Da haben wir jetzt, glaube ich, einen größeren Raum, da gibt es noch ein paar Karten. Dann, wie gesagt, 13. November Weltuntergang und nach dem Weltuntergang geht es natürlich weiter, weil wie die immer. Welt runtergehen wird. Und ich komme ein letztes Mal zurück in den Norden mit Sternengeschichten live am 24. November nach Bremen. Und dann am 26. November gibt es den Abschluss in Osnabrück, zumindest was Deutschland angeht. Und in Österreich bin ich dazwischen auch nochmal. Ich sage jetzt manchmal alle an, dass ich das gesagt habe. Ja. Am 19. November bin ich in Baden bei Wien und am 3. Dezember ist dann quasi die offizielle Derniere von Sternengeschichten live in Graz in der Helmut-List-Halle. Kommt da alle hin und wenn ihr sagt, ich will aber keinen blöden Podcast-Show sehen, ich möchte einen klassischen Vortrag hören, geht auch. 1. Oktober bin ich in Jena, meiner alten Heimat. Da gibt es das Sternenlesefest im Planetarium und da stelle ich mein Buch Die Farben des Universums vor. Genauso wie ich es am 25. November in Mannheim tun werde. Und ich glaube, das waren jetzt mehr oder weniger alle Termine. Es gibt noch ein paar Lesungen zu meinem neuen Buch, das im Oktober erscheint. Aber das werde ich dann im Oktober erwähnen, wenn das neue Buch erschienen ist. Und wir haben ganz viele Science-Busters-Auftritte, auch in Deutschland übrigens wieder. Wir kommen mit den Science-Busters unserer neuen Show wieder nach Deutschland. Und zwar nach Bayern am 23. September, also schon bald nach Puchheim, was irgendwo in der Nähe von München sein muss. Und am 24. dann ins Lustspielhaus nach München. Und dazwischen und davor und danach sind wir überall in Österreich unterwegs mit den Science Busters. Das könnt ihr auf den diversen Links in den Shownotes entsprechend euch informieren. Kauft mein Buch, kauft mein Hörbuch und unterstützt Holger und mich bei der Arbeit an diesem Podcast.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.